Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey.
Hey, oh Gott.
Das sind die letzten Töne von Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Sanft und sorgfältig. Es ist der 28. Februar. Heute ist ein Tag vor dem Tag, den es nur alle 4 Jahre gibt. Morgen ist Schalttag, Olli.
Ach ja, stimmt.
Morgen ist der 29. Mein lieber Freund Christoph, Pete von den Baby Shambles, mit dem Pete Doherty, mit dem ich immer jahrelang, weil er mein Pianist auf der Bühne hat, morgen Geburtstag. Einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die am Schalttag Geburtstag haben. Jetzt schon mal auf alles Gute zum Geburtstag, Pete. Wird 36 morgen, hat nur alle 4 Jahre Geburtstag.
Ja, aber ist das denn wirklich so, dass die nur alle 4 Jahre
feiern? Ja, der ist eigentlich erst 8. Rein rechtlich ist er erst 8, zum Beispiel. Ich muss erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen und schon mal ein riesiges Entschuldigung, weil wir heute wirklich...
Also von mir auch, das war meine Entschuldigung.
Oh. Olli ist gerade in Hamburg, ich sitze in Köln. Meine Woche war die schlimmste Woche krankheitsmäßig, die ich, glaube ich, jemals hatte beruflich. Ich hätte die Sendung, meine Fernsehsendung fast ausfallen lassen, weil ich so im Arsch war. Ich lag am Dienstagabend mit, ich glaube, fast 40 Fieber im Bett, hab geschüttelt und hab irgendwie Durchfall, Kotzen, alles ganz schlimm. Und heute ist, kann man ja ruhig verraten, heute ist Freitag, wir zeichnen die Sendung immer einen Tag vorher auf. Und wir sind alle noch angeschlagen.
Na, ich bin schon wieder angeschlagen. Ich war ja vor 2 Wochen schon mal krank. Und jetzt hat es mich richtig erwischt. Und ich glaube, das liegt an dieser Schule. Seit die Kinder in der Schule sind, ne?
Ja.
Da geht man da dauernd hin und kommt krank wie. Die Schule macht krank, Jan.
Diese verschissenen Eltern aber auch, die ihre Kinder nicht impfen lassen gegen Grippe, Erkältung und schlechte Noten zum Beispiel.
Also ich bin komplett, ich hab jetzt gerade wirklich 39,8 Fieber. Hab hier ein Fieberthermometer im Po, habe ich genau geguckt. Es ist super, ich schwitze. Das wird eine ganz schwache Sendung heute. Wir entschuldigen uns, aber die Sendung heißt heute auch, wir geben auf. Also der Körper gibt auch auf. Und wir können heute mal richtig jammern. Ich bin in Hamburg und habe auch noch sehr, sehr schlecht geschlafen in einem beschissenen Hotel.
Ich habe das gestern schon im Internet gesehen. Du hast auf irgendeiner komischen Marketingveranstaltung gespielt. Sag mal, Oliver, hast du nicht einen Manager, der dich vor solchen Sachen entweder schützt oder so ein abstruses Honorar aushandelt, dass du da gar nicht erst in Verdacht kommst, hinzugehen?
Ja, jetzt rate mal, was der abstruse Manager gemacht hat.
Achso, okay, das abstruse Honorar ausgehandelt.
Jan, es war schon immer mal mein Lebenstraum, auf einer Messe zu spielen. Also im Hintergrund die Leute reden hörst und so vorne stehen so ein paar. Das wollte ich immer schon mal machen. Abgehakt. Weißt du, abgehakt. Auch gemacht. Weiter geht's.
Been there, done that. Da kann man jetzt schon mal vorab verraten. Wir wissen noch nicht, wie sich die Sendung entwickelt. Ja. Aber erfahrungsgemäß sind die Sendungen, wo wir beide nicht so ganz mit beiden Gehirnhälften vor Ort sind, immer die, wo wir hinterher mal denken, können wir das nicht vielleicht löschen, aber dann die Leute sich am meisten darüber freuen. Haben wir also gerade verraten, dass Olli Schulz gerade, weil hoffentlich erfährt das Finanzamt in Berlin nicht, dass Olli Schulz sich gestern Abend so richtig schön mit Hartgeld die Taschen vollgemacht hat. Gott, bei einem Messe-Gig.
Ich liebe die Online-Leute. Das sind meine Buddies. Und ich darf jetzt auch nichts Schlechtes darüber sagen, weil die haben mich eingeladen, ich habe gespielt. Aber ich habe halt gesagt, okay, ich erzähle die Geschichte. Mein Booker hat mich angerufen vor ein paar Tagen und meinte, hier, hast du Lust, auf der Online-Marketing-Rockstars-Messe in Hamburg zu spielen? Und
dann dachte ich so, nein.
Und da habe ich gedacht, so Rockstars, okay, das hat was mit Musik zu tun. Gage war okay, sage ich jetzt mal so. Und dann habe ich festgestellt, es ist einfach so eine Plattform, wo sich so Online-Plattformen treffen, also so neue Apps erklärt werden. Und das hat nichts mit Rockstars zu tun, die nennen sich nur so, weil die gerade so abstarten. Und das ist, ja.
Nee, weil die denken, dass Rockstars sich so anfühlen. Aber ich meine, du bist ja nun ein echter Rockstar. Du weißt ja nun, das Rockstar-Leben ist ehrlich gesagt nicht anders als so ein beruflich nicht anders als wie bei Verwaltungsangestellten im mittleren Dienst oder sowas. Man geht morgens zur Arbeit, kommt abends zurück und ist eher unbefriedigt. Und ab und zu ist man eine Betriebsfeier. Letztlich, so ist es ja eigentlich.
So ist es. Wenn man sich mal die Dokumentation von Nick Cave angeguckt hat, morgens um 9 ins Büro, 15 Uhr zur Schule und so, das ist ja wirklich so. Das ist ja nicht mehr so, dass man dieses Leben leben kann, von dem man denkt, das ist das Rockstar-Leben.
Ja, die fetten Jahre sind vorbei. Muss ich an diese SNL 40-Jahre-Feier erinnern, wo Jerry Seinfeld moderiert hat und ganz viele Promis im Publikum saßen und auch Larry David und deren quasi Dialog dann da nur darüber ging, dass sie die Letzten seien, die noch die dicke Kohle abgeräumt hätten und nach ihnen nur noch Kleingeld beim Fernsehen ausgeschüttet wurde. Und das echt, ehrlich gesagt, wenn ich so diese alten Fernsehstars sehe, also Stefan Raab zum Beispiel, ich frage mich, wo ist der eigentlich? Ist der eigentlich, gebe ich mal in die Community raus, wo ist eigentlich Stefan Raab? Oder anders gefragt, hält sich Stefan Raab noch im EU, in der Europäischen Union auf? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, Stefan Raab ist weg. Und ich glaube, das geht auch nur deswegen, dass er jetzt einfach weg ist. Irgendwo, keine Ahnung, Trinidad und Tobago, Jamaika oder wenn es ganz schlecht gelaufen ist, in der Schweiz oder sowas. Ich glaube, das geht nur, wenn du dir wirklich jahrelang mit so richtigem, echtem 90er-Jahre-Geld die Taschen voll gemacht hast. Ich gehe morgens zur Arbeit, komme abends nach Hause und hab dann vielleicht mal 150 € verdient oder sowas. Nach Steuern bleiben da... Ja. Das ist wirklich, man denkt, das ist hier Millionär, Fernsehfuzis und so. Nix, da sag ich euch mal ganz ehrlich, hier nix. Wenn du nicht die Werbekohle abziehst oder sowas, ist das ein ganz normaler Job,
wie Tische bauen oder so. Oder auf einer Messe spielst mal ab und zu.
Oder auf einer Messe spielst wie Olli Schulz.
Ich habe ja gedacht, das wäre eine Sexmesse gewesen. War es leider nicht, die Online-Marketing-Messe. Jan, hast du denn auch, wo du gerade meintest, Stefan Raab ist verschwunden, hast du auch diese romantischen Gedanken mal komplett zu verschwinden? Also jetzt nicht wegen Tod sein, sondern einfach verschwinden, dass dich keiner mehr findet. Irgendwo sein.
Ja, das habe ich tatsächlich, und das ist auch ganz eng gekoppelt an das verdiente Geld tatsächlich. Deswegen kann ich, ohne dass jetzt Stefan Raab irgendwas unterstellen wollte, ich kenne ihn ja auch persönlich gar nicht, ich kann das gut nachvollziehen, dass wenn man, ich sag mal, wenn das Konto voll ist und nichts mehr drauf passt, dass man dann sagt, okay, ich bin raus, Freunde, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, ich bin weg. Und das könnte ich mir auch vorstellen.
Aber ich, wo würdest immer noch du denn abhauen hin? Wo?
Also ich habe diese Max-Gold-Beschreibung aus irgendeinem Max-Gold-Buch von, ich glaube, vor 15 Jahren oder sowas, spukt seitdem in meinem Kopf rum, sich in so ein Sanatorium einschließen lassen und unter ärztlicher Aufsicht heroinabhängig werden. Also oder sich zumindest Heroin spritzen zu lassen, ganz sauberes, cleanes Heroin. Und dann
kommt
mega geil
raus und dann kommt die Presse vorbei, macht
Fotos. Das ist ja scheißegal. Ist der Ruf erst ruiniert und das Konto voll, ist doch alles pups egal.
Nee, ich rede von einem Ort, wo man verschwinden kann, wo man hin kann, wo einen keiner findet, wo die Medien eigentlich finden. Also
ZDF Neo zum
Beispiel. Ganz ehrlich, nach uns würde auch keiner suchen, wenn wir jetzt abhauen würden.
Ja, naja, doch ganz ehrlich, Olli. Weißt du noch, wo du vorletzte Woche krank gewesen ist, was wir da für einen Aufriss gestartet haben, um herauszufinden, dass du, wo du bist, und am Ende lagst du dann deinen eigenen Kotze in deiner Wohnung und bist einfach nur eingeschlafen. Natürlich würden Leute nach dir suchen. Ich wäre der Erste, der nach dir sucht. Ich werde mich von der Polizeihundertschaft als Suchhund einsetzen lassen, um dich zu finden, Olli. Das sag ich ganz ehrlich.
Du bist wirklich.
Das auch aus Fetischgründen, weil ich es ein bisschen geil finde, von einem uniformierten Typen angeleint zu werden. Willkommen bei Sanft und Sorgfältig.
Heute ist echt die Kranke. Es tut mir auch schrecklich. Ich kann noch nicht mal. Ich kann heute nur so grinsen, wenn ich heute nicht so reagiere. Die Nase ist dick, die Stirn ist dick, alles ist durch bei mir. Wir müssen ein bisschen Musik jetzt machen.
Müssen wir?
Ja.
Nee, müssen wir noch nicht. Ich habe auf die Uhr geguckt, ganz im Gegenteil.
Aber können wir, weil wir krank sind beide.
Nein, lass uns doch noch ein kleines bisschen mal ankündigen, was in der Sendung zu besprechen ist. Ich habe nicht ein paar Themen mitgebracht tatsächlich. Ich habe mich vorbereitet. Und zwar, pass mal auf, der Bundesminister für Justiz, Heiko Maas, hat sich von seiner Frau getrennt. Und ich habe einen Bild.de-Artikel gelesen. In diesem Artikel steht drin, dass er jetzt gesichtet wurde mit einer bekannten Person der Berliner Gesellschaft. Und ich bin nicht neugierig, aber ich möchte schon jetzt mal gern wissen, wer das ist.
Ich möchte das auch wissen.
Also wer?
Also mit Promi-Girl.
Ja, und das ist offen. Heiko Maas ist ja der Typ, der bei Energy Q gewählt wurde als bestangezogenster Mann.
Ja.
Wo ich auf Platz 100 war und der auf Platz 1.
Dann überleg doch mal kurz, welches Promi-Girl ist momentan.
Also wir haben Rivalität am Laufen, sag ich nur mal.
Dafür
bin ich Meinungsmacher Nummer 1. Dafür bin ich Meinungsmacher Nummer 1. Und der glaube ich nicht.
Nadel ist schon länger. Also Nadel?
Aber Nadel ist nicht Berliner High Society, okay, ganz stimmt, im Gegenteil. Irgendwie so eine Kunsteule, irgendwie sowas. So eine Galeristin.
Eine von den drei bis vier Tomala-Schwestern.
Irgendwie. Stell dir mal vor, der spannt irgendeinem so Medienmanager seine Galeristenaffäre aus und knallt die dann irgendwie, weißt du? Und knallt dann irgendwie, und dann legt er sich mit irgendeinem Typen an, keine Ahnung, was für irgendein großer Verlag oder sowas. Irgendein Typ, der sich selber mal so eine geile Kunsteule gekrallt hat. Und dann auf einmal wird er quasi in flagranti erwischt mit der von irgendeinem Medienmanager. Stell dir das mal vor, das kann ja in Berlin passieren, das sind ja Berliner Geschichten, wenn der Bundesjustizminister sich irgendeine Galerietante schnappt, so eine Kunsteule, eine Fotografin. So Berliner Fotografinnen, so eine geile Berliner Fotografin, die nebenbei aber auch so Kunstprojekte am Start hat, aus gutem Hause.
Und auch noch so ein Jazzprojekt hat.
Ja, und die ist aber eigentlich liiert mit einem mächtigen Medienmanager. Und dann auf einmal fummelt die rum im Bundesjustizminister und das kommt im Borchardt raus. So. Und
das ist ein Drehbuch, Jan.
Das glaubt einem keiner. Das glaubt einem ja keiner. Das glaubt einem ja keiner. Oh, was sehe ich da?
Was siehst du?
Wir müssen Musik machen.
Ach, du kriegst eine Nachricht? Hört uns wirklich jemand zu, der uns jetzt
Nein, Zeichen es hört keiner zu. Okay. Du sitzt gerade bei Enjoy zum ersten Mal. Nehmen wir, glaube ich,
das Studio umgebaut, also drumherum. Man sieht hier,
weil Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer heute kommen, um ein lustiges Internetfilmchen zu drehen.
Ach Quatsch, die kommen heute hier Enjoy-mäßig ab. Gehen die hier?
Ja, siehst du die gleich sogar, die beiden. Die machen gerade Promo. Die standen auch schon bei uns auf der Matte. Wir
lass
überlegen auch gerade, was wir mit denen drehen.
Schnell wieder raus bin, da habe ich keinen Bock drauf
auf sowas. Ja. Dann kommt hier aus dem Film Männerpension mit Matthias Schweighöfer.
Nein,
irgendwas.
Bandits.
Song?
Catch Me If I'm Falling.
Nee, hier sind die Bandits mit Jasmin Tabaluga am Schlagzeug und Katja Riemann am Mikrofon, glaube ich. Aus Don't Forget to Catch Me. Don't Catch Me. Don't Forget to Catch Me von den Bandits. Oh, das ist toll. Ja, da werden jetzt viele Leute abschalten.
Wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr rede heute im Laufe der Sendung, dann bin ich wirklich tot umgefallen. Ne? Ich bin für mich echt. Okay, komm, mach den Scheiß-Song an. Weiter geht's.
Wir sind gleich wieder da.
Hey, da sind wir wieder zurück. Sanft und sorgfältig.
Welcome back. Ey, und ich weiß, und die Dinge haben sich getan, Olli. Ja. Heute die große Jammersendung am Sonntag. Wir sind beide wirklich ernsthaft krank. An meiner Stimme hört man es, an Ollis Nasen, Nebenhöhlen auch. Uns geht's nicht gut. Aber es geht auch im Hause, Heiko Maas ist zurzeit einiges zerschlagen. Und ich habe gerade noch gemutmaßt, wer könnte es sein? Und da schlage ich jetzt hier dieses Schundblatt auf, online, Bild.de, wo ich zahlender Kunde bin, Bild Plus. Und mir ist auch völlig scheißegal, wenn Leute sagen, man liest nicht Bild. Das weiß ich, das mache ich, aber ich zahle das quasi gerne. Das wie, letzte ist das so ein kleines bisschen so wie, wie sich zum Beispiel, wie sich irgendwo Kokain zu kaufen oder sowas. Das macht man auch nicht, ist auch nicht gesellschaftlich akzeptabel, aber machen auch viele. Ist ungesund. Mhm. So. Und jetzt weiß ich, mit wem der Bundesjustizminister, das steht, ich weiß gar nicht, darf man das sagen? Klar, wenn es in der Bild
ist. Na klar, heute, zwar, das ist ein bisschen gossipmäßig, da schäme ich mich immer, wenn wir über sowas reden, welche Leute immer schlecht so dabei.
Also pass auf, ich erzähl kurz die Geschichte. Mhm. Er hat ja schon mal alles richtig gemacht, der Bundesjustizminister, was man als Politiker privat falsch machen kann, wie zum Beispiel Andrea Nahles, wo ja, glaube ich, die Beziehung daran zerbrochen ist, dass sie immer noch in der Eifel lebte, obwohl sie eigentlich in Berlin zu tun hat und dann immer gependelt ist. Oder Sigmar Gabriel, der seine Tochter mal mittwochs in Goslar vom Kindergarten abholt. Haben wir auch öfter in der Sendung schon gesagt, was für eine beschissene Idee. Immer mittwochs kommt Papa mit dem Helikopter und holt das Kind von der Kita ab. Was für eine Scheißidee. Da sollen die einfach nach Berlin ziehen, ganz
wirklich mit dem Helikopter?
Nein, ich weiß, wie willst du denn sonst von, du kannst ja dann nicht irgendwie in Berlin dann um 11 Uhr losfahren, damit er dann irgendwo nach Goslar gibt es ja auch keine Autobahn, da fährst du dann irgendwie ab Braunschweig fährst du erstmal 2 Stunden über Landstraße, bis du dann in Goslar bist oder so.
Also, wenn wir so Gossip immer reden über so Prominente, die gerade Affären haben und so, da schäme ich mich immer ein bisschen, Jan. Weißt du warum? Weil ich ja die Hoffnung noch nicht ganz aufgebe, dass ich irgendwann eine Prominente in mich verliebt. Also eine großartige Schauspielerin.
Es haben sich doch schon Prominente in dich verliebt und bei mir doch auch.
Nimm mir mal eine. Also eine wirklich aus der Nadel jetzt. Nimm mir mal eine Prominente.
Also ich hab eine Geschichte gehört, dass eine bekannte ZDF-Moderatorin, intern in Mainz geht das Gerücht um, dass eine bekannte ZDF-Moderatorin, ich will jetzt nicht den Namen verraten, ich sag nur so viel, ihr Spitzname klingt wie eine leckere Frucht, die man mit einem Löffel aus der Schale isst, die aus Australien kommt. Mehr möchte ich nicht verraten.
Okay.
Mehr möchte ich nicht
Und die hat sich in
Stephanie
dich?
Eukalyptus, nennen wir sie mal. Und die erzählt in Mainz rum, dass sie dir schon mal per Facebook mehrmals eindeutige Angebote gemacht hat, dass du aber nicht drauf reagiert hast.
Ich würde das sofort mit hausieren gehen, hat sie aber leider nicht.
Hat sie nicht, okay. Will sie sich wahrscheinlich nur wichtig machen. Guck mal, aber wir sind ja beide so sexuell so abgestumpft. Wir haben beide schon so viel beziehungsweise so wenig erlebt, dass wir erstens die Hoffnung entweder völlig aufgegeben haben oder schon alles mal durchgemacht haben, dass uns nichts mehr schocken kann.
Wie heißen die? Susanne Kiewel oder Kiwi oder was?
Stephanie Kiewel-Hohenstein. Nee, Kiwi, richtig. Wie hast du das denn jetzt rausgefunden? Hast du gegoogelt?
Nein,
Frucht aber... aus Australien, die man mit dem Löffel aus der Schale
ist. Manchmal habe ich so ein logisches Verständnis. Die Kiwi.
Genau. Nee, ich wollte jetzt
nicht mal... Die würde aber mit mir keine Affäre anfangen. Ja. Die wurde schon einmal gefeuert vom ZDF. Und ich werde dann, wenn die jetzt auch noch... Also erstmal hier Schleichwerbung machen und dann noch mit Olli Schulz eine Affäre. Dann
Da sehe ich gerade, apropos Ablage wieder, hier Böhmis Ablage, ich habe wieder auf dem Schreibtisch im Studio Sachen liegen. Ich kriege einmal im Jahr vom ZDF einen Zettel, wo ich unterschreiben muss, dass ich keine Schleichwerbung gemacht habe. Der liegt jetzt aber hier schon 2 Monate. Der ist unter dem alten Stapel mit den alten durchgelesenen Titanics ist der jetzt gerade rausgefallen.
Also wir machen jetzt Schleichwerbung eigentlich.
Aber ich überlege, Schleichwerbung im ZDF quasi, da mache ich keine Schleichwerbung. Und das muss ich unterschreiben. Ich habe nur wenn ich das jetzt 2 Monate nicht zurückgeschickt habe, denken die jetzt, gibt's jetzt schon eine Sonderkommission, die anfängt zu ermitteln, ob ich Schleichwerbung für Weight Watchers gemacht habe oder so?
Nee, nochmal jemand, der die ganzen Sendungen nachhört, meinst du vielleicht? Unsere Sendung?
Nein, weil ich habe das jetzt 2 Monate nicht zurückgeschickt. Ich glaube, ich muss das als Gegenstand meines Vertrages.
Ja, mach das mal. Kümmere dich mal um so.
Muss ich mal zurückschicken. Gut, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Achso, Heiko Maas.
Ja, Heiko Maas und seine neue Geliebte.
Genau, und zwar handelt es sich nicht um eine Fotografin, die er irgendeinem Medienmogul ausgespannt hat, sondern haltet euch fest, es ist die bekannte deutsche Fernsehschauspielerin Natalia Wörner. Schreibt zumindest die Bild-Zeitung.
Nie von gehört.
Nicht, nie von gehört?
Ein Hit, den sie gehabt hat.
Ich guck mal, Natalia Wörner. Ich gebe mal direkt ein. Warte mal, ich google mal.
Wie alt ist denn die? Was macht denn die? Erzähl mir mal.
Optisch ist die gerade Mitte 20. Natalia. Oh, jetzt habe ich hier versehentlich auf Live League geklickt. Ist auf falsches Tab.
Was für ein Video erscheint da gerade?
Auf 1, warte mal, das ist. Moment, jetzt habe ich das wieder zugemacht.
Gehst du noch auf Live League?
Ja, ja, hier.
Ich gehe da nicht mehr rauf.
T90 in Syria, Hit bei TOW. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil ich habe gleich meinen Tandem-Termin also nachdem unsere Sendung rum ist, habe ich mein Tandem-Gespräch mit meinem Sprachpartner aus Berlin per Skype.
Ah, okay. Ich lasse mir gleich die Nebenhöhlen künstlich vereitern beim Arzt.
Warum?
Damit ich gar nicht mehr arbeiten muss diese Woche.
Nee,
das nervt gerade alles. Dieses Kranksein, das nervt. Jan, ich bin heute richtig scheiße drauf. Du redest, du bist so eine Maschine, das finde ich gut. Ich bin dir sehr dankbar. Das sind so die Momente, wo ich dann dankbar bin, dass einer von uns beiden professionell ist. Weil ich will heute einfach nur Musik spielen, glaube ich.
Nur Musik?
Ja, ich würde heute nur Songs ansagen.
Aber das ist, ja? Nein, aber ehrlich gesagt, wir haben so ein kleines bisschen, man denkt dann immer, wir machen es nur für die Radioleute, aber ganz, also ich denke, wir machen diese Sendung, eigentlich sind die wahrhaft treuen Leute sind die Sendung als Podcast hören am Sonntag, sich runterladen oder morgens auf dem Weg zur Arbeit mitnehmen am Montag.
Und die haben es verdient, dass sie Qualität bekommen, ne?
Genau, genau. Ja, und die können die Sendung, und ich finde das ehrlich gesagt schade, dass es keine Musik gibt im Internet da. Also dass wir nicht quasi, weil eigentlich ist ein großer Bestandteil der Sendung.
Na, wir können den Leuten ja sagen, die sollen jetzt den Podcast-Kurs Stopp machen und sich erstmal einen Song anhören. Dann sagen wir, welchen Song, und dann können die wieder weitermachen. Das kann man
das
ja
können wir vielleicht mal, ja, das ist eine gute Idee, ist ein bisschen kompliziert, aber lass uns das mal genauso machen. Willst du dir einen wünschen diesmal?
Ich wünsche mir einen Song, ich wünsche mir was von David Bowie.
Oh, das ist gut. Was denn von seiner letzten Platte?
Nee, Sound and Vision, glaube ich. Oder heißt das Sound and Vision?
Aber Sound and Vision ist mir zu, wollen wir nicht mal einen Hit von David Bowie hören, und zwar einen coolen Hit?
Aber nicht
also Sound Vision ist sehr psychisch. Nein, das war ja, das ist keiner der coolen Hits.
China Girl fand ich immer scheiße.
This is not America?
Das fand ich okay, ja. Das
ja, oder warte mal, komm, ich guck mal.
Mit Pat Metheny zusammen, ne?
Mit Pat Metheny?
War das nicht, oder? Ja.
Dem Erfinder des Crystal Meth?
Ja. Das ist ein Duett gewesen.
Der große
Metheny. Ich hab das zu essen geliefert.
Was?
Ja, ich kann.
Wie wär's mit The Man Who Sold the World?
Ja, das ist ein guter Song. Komm, mach an.
Oder? Hier ist David Bowie, The Man Who Sold the World. Liebe Grüße Brezel in die Hauptstraße 155. Ich hoffe, ihr könnt wieder beim Gehweg laufen in Berlin.
Das
ich bin letztens vorbeigelaufen.
Ja, da sind immer Leute vor der Haustür.
Wie bei Lady, als wäre Lady Di gestorben.
Ja. Also, es hat jemand ein Schild dran gemacht, David Bowie lebt hier nicht mehr.
Das ist Berlin. Hört auf zu heulen, ja. David Bowie lebt hier schon nicht mehr seit 35 Jahren. Ihr sentimentalen Ficker. So, tschüss bis gleich. Hm? Bis gleich nach David Bowie. Ja. Sanft und sorgfältig. Die Radioshow mit Olli und Jan.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Hey, hier ist die dritte Strophe. Nee, hier ist der dritte Block, nicht die dritte
Strophe. Hier ist Strophe. Die dritte Strophe von Sanft und sorgfältig.
Hier ist die dritte Strophe der Nationalhymne. Herzlich willkommen.
Gleich kommt der C-Teil und dann fadet es auch schon so langsam aus, wie immer. Willkommen zurück bei Sanft und sorgfältig, der Radioshow mit Olli Schulz und Jan Böhmer. Wir sind beide krank heute.
Wir geben auf. Die Sendung heißt heute, wir geben auf. Das ist auch ein Wahrungseid der Moderationstechnik, wollte ich schon sagen.
Aber lass uns mal bitte ganz kurz mit diesen komischen Howard Carbondale Anwandlungen aufhören. Weil Leute sind immer geschockt, wenn wir so tun, als würden wir die Sendung aufhören. Ich bin ehrlich gesagt auch halb geschockt immer, weil ich immer denke, weil bei dir weiß man auch nicht mehr so ganz genau, ob du nicht wirklich dann denkst, das ist mir alles zu viel, ich habe keinen Bock mehr oder so.
Naja, es gibt Momente, da denke ich, wir machen seit 3 Jahren diese Sendung, Jan. Und irgendwie habe ich immer, so nach 2 Jahren ist bei mir immer eigentlich ein Wechsel mit allen möglichen Sachen. Mit den Unterhosen, mit Socken, mit allen möglichen Sachen. Und dann auch, also und dann denke ich mir in dem Augenblick, jetzt wird es auch mal wieder Zeit, was Neues zu machen. Weil wenn ich nicht irgendwas aufhöre, dann würde ich hier alt werden und ewig diese Sendung machen und würde hier so auch ein bisschen einrosten. Und deswegen denke ich, ab und zu dieses Gefühl, mal wieder arbeitslos zu sein, sozialen Druck zu haben, dieses Gefühl, dass du...
Ja, aber diese, ich kann das nachvollziehen. Also das war bei mir auch immer so.
Ich brauche das auch zum Songschreiben als Musiker. Ich brauche das Gefühl, Songs, damit Kohle reinkommt.
Aber kannst du nicht, weil das ist ja nun, diese Sendung machen wir ja nicht wegen Kohle. Das weißt du, wenn mit Blick auf den Kontostand, weißt du. Das ist ja tatsächlich so.
Bergbringen.
Es geht nicht um Geld. So, und ich finde... Ja, aber nicht wirklich. Bei der Radiosendung geht es nicht um Geld. Es geht darum, dass wir eigentlich so eine Mischung aus Therapiestunde, soziale Kontrolle und dass wir uns gegenseitig versichern, dass es uns einigermaßen beiden gut geht. Weil wir sind ja auch. Ich habe zum Beispiel diese Woche Lars Eidinger zu Gast gehabt in der Sendung. Kennst du den Schauspieler? Schaubühne in Berlin?
Alle sagen, dass das der Beste ist. Ich habe kein Bild vor Augen gerade.
Ach so, google mal Lars Eidinger. Also wirklich ein wahnsinig toller Schauspieler, muss man vor allen Dingen im Theater gesehen haben.
Wie war er denn?
So, pass auf, und es gibt wirklich. Es gibt wenige Gäste, ich möchte es eigentlich nicht erzählen. Ich möchte es doch nicht erzählen, weil es war dann am Ende so gut und es war so ein toller Typ. Vor allen Dingen, also neben dem beruflichen Erfolg und der beruflichen Größe, er spielt auch so Bösewichte und ist wirklich ein wahnsinnig versatiler Schauspieler. Und das war vor allen Dingen der erste Gast oder einer der von wenigen Gästen, wo ich hinterher Bock hatte, mich mit dem noch in die Kantine hinzusetzen.
Aber nicht,
dass ich keinen Bock habe, mit den anderen Gästen mich in die Kantine zu setzen, sondern ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass wir viele Dinge, die einen so in unserem Beruf beschäftigen, sehr gut artikulieren und nachvollziehen konnten. Und das ist einfach ein fantastischer, netter Typ, der aus einfach wahnsinnig schlau sein Leben gestaltet.
Ganz ehrlich, ne? Über Lars Eidinger habe ich noch nie ein schlechtes Wort gehört. Den finden alle super. Und dann ist das doch, also ich kenne nur Leute, die sagen, dass das ein super Schauspieler ist und so. Und dann ärgert mich das immer, dass es so Menschen gibt, die alle geil finden.
Ja, aber ich glaube, das stimmt nicht, weil es kippt dann irgendwann und ich glaube, auf dem Weg zum alle geil.
Das kippt nur, weil dann irgendjemand das so, aus Protest dann macht, also ich würde ja nicht jetzt irgendwie was Schlechtes über den sagen.
Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du mit dem, was du machst, nicht nur Leute hast, die das geil finden, sondern dass du auch auf einmal Leute, die dir vermeintlich nahe standen, richtig damit verprellst oder richtig Leute, die dich richtig scheiße finden auf einmal?
Als ich Torwart war bei Grün-Weiß Eimsbüttel mit 9 Jahren.
So lange? Ja. Ist das schon her, wirklich?
Da war ich Torwart und da gab es eigentlich eine Nummer 1, das war der Andreas und dann bin ich Nummer 1 geworden und dann hat er gesagt, der Schulz ist jetzt die Nummer 1 bei uns im Tor, weil ich groß war, nicht weil ich der bessere Torwart war, weil ich so massig war, weniger Platz, um den Ball ins Tor zu schießen. Und dann habe ich gemerkt, dass das, was ich mache, dass das nicht alle gut finden, ne?
Ich meine jetzt künstlerisch. Also dass du quasi, obwohl du versuchst, die Grundregel pünktlich sein, Pförtner grüßen, durchzuziehen und einfach nett zu sein zu Leuten, dass trotzdem Leute aus irgendwelchen eigenen Motivationen heraus dich scheiße finden, obwohl es eigentlich, also vermeintlich objektiv kein Grund dafür gibt.
Seit ich meine erste Platte veröffentlicht habe, das erste Mal auf der Bühne war, gab es Leute, die sagen, also dieser Spruch, den ich ab und zu sage, der ist ja wirklich wahr, manchmal guckt man so in die Augen von Leuten, steht so auf der Bühne und du weißt genau, was die gerade denken. Die denken so, netter Junge, schade, dass er zurückgeblieben ist. Oder ähnliches,
oder sowas wie, ja, das könnte ich auch, wenn ich es machen würde.
Genau,
ich mach's
das
halt
könnte
nicht.
Ich auch.
Ja, das ist ohnehin so das Ding.
Das ist keine große Kunst, was der da macht.
Ein großer, muss man jetzt, kann ich Seelenstriptease, wenn wir krank sind, ist eh scheißegal. Es spricht die Nebenhöhle aus mir. Mhm. Einer der wenigen Momente, an die ich mich wirklich sehr genau erinnern kann, mir hat mal ein bekannter deutscher Prominenter, für den ich als Autor gearbeitet habe, als ich noch beim Radio war, den Satz gesagt, der Unterschied zwischen denjenigen, die irgendwie was machen, die irgendwie was hinbekommen und denjenigen nichts hinbekommen, ist, dass die was hinbekommen, ist einfach nur machen. Und das heißt nicht, dass es irgendwie, weißt du, dieses Gefühl, das man manchmal hat, jetzt hör mal auf, so schlau zu labern, sondern mach einfach mal. Das ist, ich sag mal, 90% von dem, was man dann vermeintlich immer so als Erfolg bezeichnet oder sowas, liegt einfach nur darin, dass man es macht. Nicht, dass man irgendwas Besseres kann oder besser ist als andere Leute oder sowas, sondern man macht das einfach nur. Und vor allem setzt man sich diesem Moment aus, beurteilt zu werden.
Klingt zwar doof, man ist auch immer fleißig manchmal, ne? Man arbeitet einfach.
Und das ist ja auch ich hatte in der Schule einen Freund, der hat immer alles sofort theoretisch durchstiegen. Der wusste immer sofort, was scheiße ist. Der hat immer Tokotronic gehört und konnte immer an allem sagen, was kacke ist. Der hat immer Musik gemacht in seinem Kämmerlein und hat das immer für sich dann zu Hause abgespielt. Und dann kam ich da quasi, der Polizistensohn, der künstlerisch sich das alles selbst erarbeiten musste, der absolut nicht immer zu kurze Hosen anhatte und immer so einen Haarschnitt, um den er sich nicht gekümmert hat und so.
Kennt doch jeder. Und man selber war ja auch eine Zeit lang vielleicht mal so, aber dieses Ding, dass man zu allem eine Meinung hat und dann alles auch scheiße findet und alles sofort analysiert und dadurch alles entzaubert, ne? Damit hört man irgendwann auf, weil du merkst, dann hast ja gar keine Freude mehr am Leben und auch an dem Job, den du machst, so, ne?
Ja, und vor allem als ich angefangen habe, quasi damit Geld zu verdienen, ist dieser Freund von früher aus meinem Kopf verschwunden, der immer mir gesagt hat, das, was du machst, ist scheiße, das kann man so besser machen. Weißt du, jetzt, natürlich gibt's immer noch das Moment der Selbstkritik nach irgendwelchen Auftritten, dass du eigentlich immer das Erste, was du machst, ist immer sagen, war schon eigentlich viel scheiße dabei, einige Sachen waren gut, aber kann man noch besser machen. Dass das so das Grundmoment ist, aber das ist nicht mehr, hängt nicht mehr so an der Person, dass man das grundsätzlich scheiße findet oder sich dafür hasst, dass man den Job macht, weil ich immer irgendwann gedacht habe, ich habe den dann mal wieder getroffen und der hat dann irgendwie ewig weiter studiert und so und dann ist er auch irgendwie 7-mal den Studiengang gewechselt und weiß, hat glaube ich immer noch keinen Beruf und dann denkst
daran,
du dann so.
Ja, aber Jan, daran ist die Hamburger Schule auch zerbrochen, zum Beispiel in den 90er Jahren. Da waren ja ganz viele tolle Bands, das war ja wirklich sehr innovativ, was in Hamburg passiert ist mit Bands. So. Das Problem war nur, die durften sich alle nicht darüber freuen, dass sie jetzt erfolgreich sind, sondern mussten sich auch selber scheiße fühlen und auch alles scheiße finden und alles musste eine größere politische Haltung haben, was aber manchmal gar nicht der Fall war. Manchmal war es einfach nur gute Musik oder ähnliches, aber man durfte sich nicht freuen, nicht erfolgreich sein, nicht kommerziell sein und sich auch sehr viel, also eigentlich sich selber scheiße fühlen damit, dass man da jetzt gerade Musik macht. Ja. Und deswegen ist das auch irgendwann alles zerbrochen, weil keiner sich darüber freuen konnte und die sich dann innerlich auch dann nochmal, ja, das ist noch politischer und das ist wichtig. Und deswegen ist dann irgendwann diese Hamburger Schule, also diese angebliche Bewegung dann auch im Sande verlaufen, weil alle wussten, wir dürfen uns nicht freuen drüber, weil wir sind hier so, wir sind politisch und wir sind auch asexuell und alles und wir sind auch scheiße eigentlich.
Ja, und das ist, und dieses Geld, was man verdient hat, durfte man nicht so nicht ausgeben. Und vor allen Dingen hat man dann selber sich selbst als Künstler so überhöht. Ich habe ein ganz tolles Interview gelesen von Heinz Strunk, über den wir gleich auch nochmal sprechen müssen, über sein
ganz
neues
tolles
Buchprojekt.
Neues Buch geschrieben.
So, ja, und ich habe das Hörbuch schon gehört und es ist wirklich, reden wir gleich nochmal drüber. Ja. Und der hat über Jochen Distelmeyers Buch, der ja auch schon mal in unserer Sendung auftaucht und wo man mal sagen muss, ich bin ein Riesenfan von Blumfeld. Ja, fantastisch, fantastisch, fantastisch. Aber das Buch von Jochen Distelmeyer war wirklich eine extreme Enttäuschung. Heinz Strunk hat offensichtlich irgendwelche Insider-Kenntnisse und hat in dem Interview gesagt, dass der Grund, warum das Buch nicht so gut ist, ist, dass sich der Autor, also in diesem Fall wohl Jochen Distelmeyer, komplett dem Lektorat verweigert hat und gesagt hat, ich bin Künstler, ich schreibe einfach mal. Und Heinz neues Buch ist einfach ein Jahr lang durchs Lektorat gewandert. Und wenn man Heinz Strunk kennt und weiß, also sich vorstellt, wie Heinz Strunk von einem Lektor geknechtet wird, weiß man, was das bedeutet, ja. Wenn Heinz sagt, ich war ein Jahr im Lektorat. Das ist einfach, ich glaube, ich kann mir niemanden vorstellen, der das mit mehr Schmerzen durchlebt, das Lektorat, als Heinz Strunk. Ich glaube, es gibt für niemanden, kein Künstler ist, außer vielleicht du noch, ich glaube, du würdest das auch nicht hinbekommen, wenn dir ein Jahr lang jemand sagt, wie scheiße du bist und wie schlecht das war, was du geschrieben hast.
Manchmal finde ich das aber auch ganz gut.
Nee, du findest das nie
doch,
gut.
Doch, ich finde das auch manchmal
Nein.
Ich umgebe mich fast nur von Leuten, in meinem Freundeskreis gibt es nur Leute, die gar nicht wissen, was ich so mache. Ich habe mich mit einer Freundin noch getroffen und die meinte zu mir,
Demente.
Sag mal,
Demente,
was machst du jetzt momentan? Und dann meinte ich so, ja, ich habe mit Jan Böhmermann eine Talksendung gemacht. Wer ist denn das? Wirklich, ich habe so weltfremde Freunde noch und das ist kein Witz, die wissen nicht, was ich mache. Das glaubst du nicht, ne?
Sprich, weiß nicht, ob das für oder gegen deine Freunde spricht. Ist so ein bisschen so wie, ich habe keinen Fernseher. Ist auch eine Geschichte, habe ich mit Lars Eidinger drüber gesprochen. Leute, das ist nicht mehr, da kann man sich nicht mehr mit profilieren.
Die profilieren sich damit. Ich kenne wirklich ein paar Leute, die wirklich damit beschäftigt sind, so elfenmäßig irgendwie im Wald noch so irgendwie Sachen zu machen oder so.
Was?
Also ich meine, die noch für Rollenspiel und sowas machen.
Mit so einem Zwölfeckwürfel durch die Gegend laufen,
ja,
und so spitze Ohren in der Tasche haben.
Ja, dann müssen wir nicht wieder Musik mal machen? Ich habe auf die Uhr gar nicht geguckt jetzt gerade.
Ja, aber ich glaube, wir sollten wieder Musik machen. Ist, glaube ich, sicherer. Safety first. Wir haben heute bei Enjoy... Olli ist angekommen gerade bei Enjoy, wurde ins Studio reingesetzt, hat eben Kaffee bekommen und jetzt bauen die alle komplett für Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer irgendwas auf und haben sich komplett zurückgezogen. Ja, Olli hat den ganzen Westflügel von Enjoy Radio für sich alleine. Also folgende Sachen noch auf dem Plan. Heiko Maas ist abgehandelt, oder? Ist uninteressant.
Ja, war super.
Heinz Strunk müssen wir noch besprechen, das neue Buch.
Genau. Hat es dir gefallen?
Ja, das Hörbuch hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Also das ist, ich würde sagen, Heinz Strunk hat die Biege gemacht. Und zwar weg von diesem, mir pullern Sachen aus dem Kopf und ich erzähle einfach aus meiner Biografie was.
Das ist eine große Geschichte, ne?
Ja, und es ist vor allem richtig wie so ein Literat ist der da rangegangen.
So, jetzt machen wir ein bisschen Musik. Hier ist...
Ja. Heinz Strunk zusammen mit Studio Braun. Nein, zusammen mit Studio Braun, Polizeiboot Norbert. Finde ich auch sehr gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Sanft und sorgfältig, wir waren uns immer treu. Sanft und sorgfältig. Schneuz, Olli und Husten-Janni sind hier. Wir sind die Kranken.
Hallo.
Die kranken Typen vom Radio, wie die durchgeknallt. Upsala. Wo du gerade bei Enjoy sitzt. Liebe Grüße an die drei Jungs von Fettes Brot. Die haben mich gefragt und ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, ob wir nicht mal Lust haben, so ein kleines für eine Folge, so ein kleines Joint Venture zu machen, unsere Radiosendungen zu melden.
Nö.
Was soll das denn jetzt für eine
Die sollen ihr Ding machen, wir machen unser Ding.
Ernsthaft?
Ja. Ich muss hier nicht abkumpeln mit irgendwelchen Leuten.
Ich bin echt ein Arschloch. Nein, aber ich finde, das kann man schon machen.
Warum fragt mich denn keiner von denen? Ich kenne die seit 10 Jahren oder so. Hier, Boris oder so, ne?
Oder wie der heißt.
Oder wie der heißt.
Weiß nicht, sorry. Hab ich wieder vergessen, weggeklickt in meinem Kopf.
Weißt du was?
Hä?
Die Parkauffahrt zu meinem Haus ist immer offen. Da kann jeder reinkommen und sich vorstellen, ne? Nö, ich will Joint Venture. Wieso? Wir haben
die haben in der Sendung gesagt, ob wir nicht mal Lust haben, mal eine Sendung zusammen zu machen. Ich finde das auch gar nicht schlecht, weil mit denen kann man sich toll unterhalten. Weißt du, was mir Björn?
Hast du dich jemals unterhalten?
Doch, auch eine der wenigen Gäste-Kombinationen, mit denen man gerne vor und nach der Sendung zusammen im Backstage-Raum sitzt und sich lange unterhält und sich dann darüber ärgert, dass die Sendung losgeht oder aufhört, dass man nach Hause muss. Tolle Geschichte, die mir Björn erzählt hat, dass er quasi aus seinem privaten Umfeld weiß, weil wir uns auf uns kommt es ja auch zu. Irgendwann sind unsere Kinder in einem Alter, wo die selber bestimmen wollen, was sie und wie sie Musik hören wollen. Ja. Früher war dieser Moment der Emanzipation, dass man eine Mini-Kompaktanlage bekommen hat in seinem Jugendzimmer. Mhm. Oder man sich noch Stereoanlage seines Vaters, die ausgediente, dann in seinem eigenen Zimmer aufgebaut hat. Mittlerweile ist es aber so, dass die Kinder ja ohnehin ab 12 ein Smartphone haben und das quasi zur musikalischen Adoleszenz gehört, dass man irgendwann dann sagt, ich möchte jetzt gerne selbst über meine Musik bestimmen können und ich möchte mir gerne zum Beispiel einen Streaming-Account zulegen, also bei Apple Music oder bei Spotify oder bei Deezer oder sowas. Und dass zum Beispiel unter vielen Jugendlichen das total verpönt ist, Musik über YouTube zu hören, weil das total...
Warum?
Schmuddelig sich anfühlt, über Playlists nur Videos an, quasi das Display abzudecken, damit man nur den Ton hat und dann musst du das Handy die ganze Zeit anhaben und so und das ist total inconvenient für die und es fühlt sich scheiße an.
Ich finde
an. Das,
aber Jan, ganz ehrlich, diese Internetregeln, die finde ich so schlimm. Da habe ich gestern auch auf der Bühne bei diesem Online-Marketing-Ding da drüber geredet. Immer diese Regeln, man darf da Musik, wer baut eigentlich diese Regeln im Internet auf und warum darf man seine eigenen Facebook-Posts nicht liken?
Das ist gar keine Regel, sondern das ist einfach eine Frage der eigenen Persönlichkeit. Du postest doch was,
weil du überzeugt davon bist, dass das geil ist, dann kannst du auch noch die Daumen nach oben machen.
Das ist die Hamburger Schule in mir zum Beispiel. Ich habe für mich eine Regel aufgestellt vor vielen Jahren, dass ich das creepy finde bei anderen Leuten, wenn die lobende Zeitungsartikel, die über sie geschrieben werden, selber auf ihren sozialen Medien retweeten. Es geht jetzt gar nicht um dich, sondern wenn Leute quasi permanent nur multiplizieren, wie geil andere Leute sie finden. Das ist mir auch schon mal passiert, dass ich irgendwie stolz bin über Zeitungsartikel oder so. Davon ist man ja nicht ausgenommen, dass man das auch selber mal macht. Aber es gibt Leute, die das so dominant machen, dass mich das abstößt. Und deswegen habe ich das für mich als innere Regel, mach es nur im äußersten Notfall, wenn du die Erektion überhaupt nicht mehr verbergen kannst, die du hast, weil dieser Artikel gerade in der Welt ist.
Okay, dann machen wir heute die großen 5 No-Gos im Internet.
Okay, das ist eine sehr gute große. Hast du denn dein iPad mit, dass wir den Jingle spielen können?
Nee, habe ich leider nicht. Ich bin in Hamburg. Ich habe nur Ach so. Meine veralterten Nebenhöhlen dabei.
dann schlapperst du gleich mal so ein bisschen rum, dass das klingt wie ein Jingle. Machen wir bei der nächsten Stunde. Ich möchte ganz kurz über Heinz Strunks neues Buch sprechen. Honka zum goldenen Handschuh. Ich sag mal so, Heinz Strunk kommt aus dieser mit Popliteratur sozialisierten. Ich nenne sie jetzt mal so ein bisschen abfällig Jungmänner-Schreiber-Szene, zu der wir auch gehören würden, wenn wir autobiografisch was verfassen würden, weißt du? Man kommt nicht umhin, wenn man irgendwas Prosaisches schreibt, dann will der Verlag von einem, schreib doch mal, wo du herkommst, erzähl doch mal eine flippige Geschichte aus deiner wilden Jugend oder sowas. Richtig. Und das ist so die Stuttgart-Barre-Schule, weißt du? So späte 90er, Stucki hat auch ein neues Buch in der Pipeline, soll auch von mega werden.
Das erste Buch von Stuttgart Barre ist doch geklaut von Nick Hornby, das ist doch eigentlich Nick Hornby gewesen.
Ja, ist doch, das lassen doch jetzt bitte nicht hier auf
nur kleine, nichts gegen Stuttgart Barre, ganz tolle Sachen geschrieben auch.
Ja, am tollsten fand ich das Stück, was er geschrieben hat zum Jubiläum des Axel Springer Verlages, hat ein Theaterstück geschrieben, was man sich im Internet übrigens auch angucken kann. Das ist wirklich gigantisch. Ich habe mir letztes Mal eine Badewanne eingelassen und habe mir 1,5 Stunden lang das Theaterstück angeguckt und zwar vor allen Dingen muss man sich das vor dem Hintergrund angucken, dass Stuttgart Barre den Auftrag bekommt vom Axel Springer Verlag, ein Theaterstück zu schreiben zum Jubiläum von Axel Springer, was dann vor Axel Springer Angestellten aufgeführt wird. Und das Theaterstück beginnt mit einem Monolog von Matthias Döpfner, dem Vorstandsvorsitzenden, der da im Kapuzenpullover am Schreibtisch sitzt. Und das ist eigentlich so der ganze Spaß, sich das anzugucken. Da habe ich noch ein bisschen warmes Wasser in die Wanne eingelassen, als ich das mir angeguckt habe.
Wo kann man sich das angucken?
Bei YouTube. Ich sag dir mal kurz, nach was du suchen musst. Warte mal. Ja. Das ist wirklich gigantisch. Also es ist stellenweise ein bisschen zäh, aber immer wenn es zäh wird, musst du dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, Stuttgart Barre hat das gerade für Axel Springer geschrieben, für Geld. Nur für Axel Springer Mitarbeitern aufgeführt. Warte mal.
Okay, würde ich gerne sehen.
Barre Springer reicht, glaube ich, schon. Warte mal, wo haben wir es denn?
Ich muss schon wieder die Nase, das ist mir so unangenehm, im Radio Nase schneuzen, ich muss schon wieder.
Mach das doch mal eben kurz, besser als pupsen.
Ich habe so schlecht geschlafen, das kommt auch noch dazu. Ich war in einem Designer-Hotel, Jan.
Ach du Scheiße,
das allerletzte in Hamburg. Das schlimmste Hotel, in dem ich je war. Toilette, Waschbecken, Schlafzimmer, alles in einem Raum. Das gibt's, das geht einfach nicht. Es kann nicht sein, dass die Toilette nur durch so einen Lappen verbunden ist zum Schlafzimmer.
Wenn du ich möchte auch nicht, dass man irgendwie, wenn man mit Pärchen oder mit irgendwelchen unbekannten Leuten zusammen in einem Hotelzimmer ist, dass man dann dem anderen beim Scheißen zugucken kann oder beim Duschen, auch nur beim Duschen oder sowas. Das will man einfach nicht.
Genau, oder Glaswand zwischen Toilette und Dusche, dann kann einer scheißen, einer duschen. Ich möchte, das ist einfach ein No-Go.
Und entweder will man das nicht, weil man zu lang...
Das bringt die Beziehung auch nicht enger zusammen, ganz im Gegenteil.
Nee, genau. Sag mal, mir hat das doch kürzlich der Ralf mir das geschickt. Wo ist denn das Theaterstück?
Also, und dieses Designer-Hotel, dann waren auch so, das war alles schrecklich da. Und unten, oben ist irgendwie eine Disco noch und so, keine Ahnung, und irgendwie ist das wohl hip. Da läuft die ganze Zeit so Lounge-Musik, das ist schon mal fürchterlich. Alles ist dunkel, alles soll so designermäßig sein, alles ist schrecklich. Das ist, ich will nie wieder in dieses Hotel. Ich sag den Namen nicht, weil ich hier keine Deformationen, also du weißt schon, was ich meine.
Keine Deformationen.
Keine Deformationen, Informationen habe drüber. Ja, aber es ist wirklich, also das war, ist fürchterlich gewesen.
Schlimm. Ich finde das nicht.
Das kann doch nicht sein, dass du auf einem Hotel groß machst.
Und da habe ich es, pass auf. Ah, okay, Achtung, hier ist es. Hier ist es. 100 Jahre in 100 Minuten. Revue zum 100. Geburtstag von Axel Springer. Das ist es. Ist es das? Ja, ich glaube, ja, warte mal.
Wann wurde das denn aufgeführt? Oder wann war das?
Am 30.09.2013 hochgeladen. Ist auf dem Kanal... auf dem Kanal von Axel Springer. Also man ist offensichtlich auch stolz drauf. Es gibt einen Daumen nach oben und vier Daumen nach unten. Nur 935 Aufrufe. Das wird sich wahrscheinlich nach unserer Sendung ein kleines bisschen ändern.
Aber weißt du, wir haben auch bei unserer Fernsehsendung zweimal Springer-Leute eingeladen. Da haben wir auch ein bisschen Ärger für gekriegt, als wenn man sich mit dem Springer-Verlag irgendwie anfreunden will.
Nein. Man muss sich, ganz im Gegenteil, man darf nur nicht anfangen, jetzt irgendwelche Scheuklappen aufzusetzen. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren. Das ist hier nicht mehr die Kampfzeit. Wir befinden uns in der großen Konsolidierungsphase der Bundesrepublik. Wir rücken zusammen und wir finden einen neuen Kern für unsere Republik, in Klammern, oder kleiner Tipp, wie wär's mal mit dem Grundgesetz? Hm. Wie wär's mal das zu nehmen als patriotischen, da wo man den Patriotismus drauf projizieren kann? Finde ich eigentlich ganz geil. Muss man mal irgendwie hinbekommen.
Ich liebe das, wenn du so kampflustig bist. So. Das ist immer
Nein, ich finde das so, ich finde, weißt du, ich weigere mich einfach zu akzeptieren, dass gerade die Typen mit irgendwelchen schwarz-rot-goldenen Flaggen durch die Gegend laufen, die am wenigsten wissen, was es eigentlich bedeutet, eine schwarz-rot-goldene Flagge durch die Gegend zu tragen. Ja. Weißt du? Pass auf, ich habe mir einen tollen Satz überlegt, den wollte ich irgendwann mal aufschreiben. Vielleicht kriege ich ihn jetzt auch verbal hin. Leute, die mit Leichtigkeit die schwarz-rot-goldene Flagge schwenken, sind nicht in der Lage zu verstehen, jetzt habe ich es nicht hinbekommen.
Egal, komm, also,
wem es leicht fällt, die deutsche Fahne zu schwenken, der spürt die Verantwortung nicht, die normalerweise, weißt du, wer die Schwere der Verantwortung spürt, die darauf lastet,
jetzt habe ich es verkackt, scheiße. So.
Ich kriege es aber schriftlich hin. Zum 22. Geburtstag von Axel Springer werde ich das nochmal so ausformulieren, dass es richtig geil wird. Wer die Schwere der Verantwortung nicht spürt, die man zu tragen hat, wenn man die schwarz-rot-goldene Flagge schwenkt, dem fällt es auch leicht, sie zu schwenken. Tada! Da ist es.
Sehr gut.
Jan Böhmermann in Klammer Comedian. Und hier kommt...
Herbert Grönemeyer mit Bochum. Hab ich Bock drauf gerade. Wirklich. Hier ist Herbert Grönemeyer mit Bochum. Tief im Westen.
Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Hey, zweite Stunde. Olli Schulz ist immer noch da, aber Jan Böhmermann, du fährst gerade richtig. Hä? Was?
Radio Show.
Okay. Morgen ist Schalltag und bei mir ist der Schalter im Kopf umgelegt, jetzt schon. Jan, du bringst uns heute durch diese Sendung. Ich bedanke mich hiermit. Irgendwann bist du mal wieder richtig doll krank und dann pushe ich uns wieder.
Ich bin bereits richtig doll krank.
Ja, aber du kannst es. Du bist eine Moderationsmaschine. Du und Steven Gätchen, ihr seid die
wirklich. I can do. Diese Sendung ist quasi eigentlich ein Projekt im Rahmen der ZDF-Sendung I Can Do That. Und meine Aufgabe ist, schaffst du das krank und völlig lustlos eine Sendung mit Olli Schulz durchzumoderieren, ohne dass dir einer anmerkt. Und nebenan steht ein Kamerateam und filmt das alles hier. Hey Steven, ich grüße dich ins Studio. I can do that. Ich schaffe es.
Hast du dir die versteckte Kamera 2016 im ZDF angeguckt?
Ja, lass uns aber nicht drüber reden, weil ich habe, glaube ich, ich habe auch noch so einen Zettel, den ich unterschreiben muss, dass ich nicht über das ZDF lästern darf.
Ach so.
Außerhalb des ZDF.
Du darfst nicht über das ZDF lästern, weil du
ja, sonst kommt sonst ruft Angela Merkel an.
Also das war wirklich, mal ganz ehrlich, das war das Unangenehmste, was ich seit langem gesehen habe im deutschen Fernsehen.
Ich habe das leider nicht wirklich live mitverfolgt, sondern ich habe nur die Tweets ein bisschen gelesen und habe dann in die Runde gefragt, wie war eigentlich die Sendung und wurde darauf bei Twitter ausgelacht, dass das überhaupt gefragt habe, weil man das mit relativ kurzen, knappen Sätzen beantworten kann, wie die Sendung wohl gewesen sein muss. Erzähl doch mal, wie war es denn?
Es war mega peinlich. Und warum? Weil das war das gleiche Bühnenbild, weil die, wie die goldene Kamera, sah genauso aus, nur das war schon die versteckte Kamera. Und dann heißt die Sendung die versteckte Kamera 2016. Da hat man überlegt, wie irgendwo am Filmset eine versteckte Kamera, die mal gesucht werden muss oder so. Man hat, also das war schon mal alles sehr... man hat es einfach nicht verstanden. Und dann waren das alles Fakes. Und die ganzen Leute, die reingelegt wurden, das waren alles Statisten und Darsteller. Und dann wurden die Namen immer eingeblendet. Und es waren auch noch die originalen Namen von denen. Und auf Twitter haben dann die Leute tatsächlich gesagt, bei welcher Kartei, also unter, bei welchem irgendwie, also welche Karteitypen das sind und so. Also,
ach du Scheiße.
Es ist alles, es war ein Debakel vor dem Herrn. Es ist das,
ich frage immer, bei solchen Sachen frage ich immer, wer hat das denn eigentlich produziert? Das ist nämlich oft der Sender nicht schuld, sondern das ist irgendeine überambitionierte Produktionsfirma, die dem Sender dann quasi in seiner Verzweiflung irgendwelche Konzepte schönredet und dass die Kohle abzieht, um dann so eine halbgare Scheiße zu produzieren. Warte mal.
Und
ganz
weißt
kurz.
Du was, obwohl ich noch nie eine Sendung produziert habe, ne? Also hinter der.
Das könntest du besser.
Traue ich mir das, sage ich jetzt mal hier mit ganz großkotzig. Und ich sag, ich hätte die Sendung geiler gemacht, wenn ich mit ein paar Kumpels mich da rangesetzt hätte. Hätte ich noch 1000 Mark André angerufen, der hätte das Ding moderiert. Dann aber ich hätte daraus wirklich eine geile Sendung gemacht. Ich glaube einfach, da, wie viel Geld die auch kriegen dafür. Manchmal denke ich mir das und vielleicht werde ich auch irgendwann, vielleicht kann ich das auch gar nicht, das ist blöd. Aber manchmal denke ich, das kann doch jeder Vollhorst mit ein bisschen Geschmack besser. Und ich rede jetzt nicht nur vom ZDF, auch von Sat.1 zum Beispiel. Was dafür, warum wird das Programm von Sat.1 nicht umgestellt? Warum läuft da immer dieser Nacken von Navy CSI? Warum wagen die nicht irgendwas? Das will doch keiner mehr sehen.
Weil die keine Kohle haben und weil das vor allem ein wahnsinniges Risiko ist, was zu wagen. Angesichts, du weißt, kennst dich ja selber, die meisten Leute, die das machen, Unterhaltung machen, kennen wir doch.
Ja.
Willst du den Leuten wirklich jetzt mal so 5 Millionen hinlegen und sagen, mach mal was Erfolgreiches? Glaubst du, dass es dann funktioniert?
Ich mache für einen Fuffi auf Sat.1 eine gute Sendung. Wirklich, geiler als Navy CSI.
Nee, machst du eben nicht. Weil ein Fuffi hält dich nämlich nicht bei der Stange. Das ist doch nun mal so. Du weißt ja auch, was das mit sich bringt. Das ist auch eine Kohlefrage.
Jan, du musst handeln lernen. Komm, die erste Sendung machst du für einen Fuffi. Und wenn die dann gut ankommt, dann sagst du so, jetzt ab 500.000. Das ist erstmal ganz, also das dann the next big step machen oder so.
Ich habe mir auf jeden Fall gerade den Nacken verzerrt. Ach, scheiße.
Dann gibt's halt Nacken bei dir.
Oh, das ist jetzt, tut mir wirklich wahnsinnig den Nacken weh. Das ist aber Kopf- und Gliederschmerzen. Aber ich habe jetzt die letzten 4 Tage so viel Aspirin-Komplex geschluckt, dass ich glaube, jetzt auch durch den ZDF-Drogentest, da liegt noch ein Zettel, den ich unterschreiben muss, vom ZDF-Drogentest, ich würde da nicht mehr durchkommen, nicht durchrutschen.
Kriege ich jetzt auch Ärger, weil ich ja auch beim ZDF ein bisschen bin, dass ich das jetzt mit der goldenen Kamera gesagt habe?
Nein, das glaube ich nicht. Und ich, also wir
es
sind
gibt
ja
auch ganz viele tolle Sendungen.
Nein, das darf man nicht missverstehen. Überleg mal, also muss man mal sagen, man kann über das ZDF, auch über die ARD, man kann überhaupt über Fernsehen sagen, was man möchte. Das Verständnis, dass man jetzt, solange man nicht anfängt, irgendwie Leute zu beleidigen und irgendwie Agitation zu betreiben oder sowas, man kann, wir sind ein pluralistisches, auch ein Verlag zum Beispiel. Im Springer Verlag gibt es, auf der einen Seite gibt es Leute wie Stuckrad Barre, es gibt aber auch bis vor kurzem Günter Lachmann. Weißt du, es gibt einfach so Leute, es gibt links wie rechts, es gibt verschiedene Meinungen und das ist ja wie in der Gesellschaft auch. Auch ein Sender muss das aushalten. Das ZDF hat Helene Fischer und
wir
hat auch mich
auch
und dich.
Wir müssen es auch aushalten.
Das genau. Und bei Enjoy gibt's halt Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer.
Ich starre gerade auf die Bühne, die für die beiden aufgebaut wird.
Warum haben die denn eine Bühne im Sender? Da ist doch keiner.
Die bauen hier eine Bühne auf mit einem Vorhang und ein Typ sieht aus wie Axl Rose. Wirklich. Der hat auch so ein Stirnband und so. Und
was?
Der sieht aus wie der Sänger von Guns N' Roses.
Die machen da jetzt fäppige Internetfilmchen. Da ist, ach, wir haben so viel zu besprechen heute, obwohl wir eigentlich gar nicht in der Lage dazu sind, intellektuell. Nochmal kurz über Heinz.
Ja.
Nur, dass das jetzt nochmal klar ist. Also das Buch zum goldenen Handschuh, Heinz Strunk, ist, ich behaupte mal, das beste Buch, was Heinz je geschrieben hat. Es ist extrem für Leute, die zart beseitet sind, nicht leicht zu lesen, weil Heinz in der Lage ist, diese Welt von dem Fritz Honka, es geht um den Serienmörder Fritz Honka, der in Hamburg eine bekannte Figur ist, in Bremen, ich kenne ihn auch, kannte es auch vorher schon, die Geschichte, der aus dem wirklich untersten, furchtbarsten Säufermilieu kommt. Der Goldene Handschuh ist eine Kneipe in Hamburg, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt. Da bist du auch öfter, ne, Olli?
Ich bin tatsächlich mit Heinz Strunk öfter da gewesen, ja.
Okay. Und das ist eine Kneipe, über die es die Geschichte gibt, und ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, dass da mal ein Toter lag für 3 Tage und die Leute einfach nicht.
Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber,
aber es ist
auf der anderen Straßenseite ist der Elbschlosskeller und da sind mir merkwürdige Sachen auch schon. Das sind beides krasse Kneipen, die auf alle Fälle, die Wände haben Geschichte, die da, also die können Geschichten erzählen.
Ja, und das ist wirklich, das ist auch nicht die schöne, nicht so Inas Nacht-Kneipe mäßig, sondern. Nee,
das ist auch schon nicht kultig säufermäßig, sondern da sitzen halt wirklich auch Leute, die starke Alkoholprobleme haben und dazu stehen und auch aus einem sozial schwachen Milieu kommen. Und das ist halt wirklich noch. Und Heinz ist da auch nie hingegangen, um so also dieser Laden, der hat einfach so ein, der hat was sehr Faszinierendes. Und da geht man auch nicht rein, weil man das kultig findet. Es gibt ja immer so junge Hipster-Typen, sage ich jetzt mal, ja, die irgendwann denken, oh, wir müssen unbedingt mal
in die. Wir gehen ironisch in den Handschuh oder so.
Wir gehen ironisch da rein und so. Nee, die kriegen dann auch auf die Fresse, wenn die da ironisch rumgrinsen. Und wenn es notfalls auch von mir, ganz ehrlich. So Typen, die so, wir gehen mal in so kultige Kneipen, da sitzen voll die fertigen Typen rum und so. Das ist einfach, irgendwann werdet ihr merken, ne, dass das irgendwie. Das ist gut.
Ja, man will euch eure verkackte Lebensironie noch. Überlasst mir Ironie lieber mal den Profis überlassen. Ironie funktioniert nur für Profis. Mach doch mal raus. Ich hab auch die Sendung begann damit, dass ich mir so einen fetten braunen Klops aus dem Hals gehoben hab. Ich hoffe, man könnte nochmal zurückspulen. Das war wirklich nicht schön. So,
du kannst deine Kinder noch so lieben. Ich hab mein, weißt du, du wischst ihnen den Arsch ab, du wechselst die Windel, aber die Popel aus der Nase holen.
Ja, und vor allem, was da rauskommt. Die haben so kleine Nasen und ich weiß auch gar nicht, ob
so eine kleine Nase und da kommt ein Popel raus, der ist so groß wie das Mikro, in das ich gerade spreche.
Wie Lettland.
Da kommen Sachen raus. Ey, wie kann aus so einer kleinen Kindernase.
Das weiß ich auch nicht.
Und wieso sind die auch. Warum sind die da noch richtig deep grün, weißt du?
Ja, und vor allem.
Wenn da drin einer die mit Neonfarbe anmalt, bevor die rauskommen. Und
man fragt sich auch die Popeln den ganzen Tag, warum nicht in der Lage sind, diese Dinger wie es alleine rauszuholen. Weißt du, diese Klopper, dass die nicht. Dass die Eltern die rausziehen müssen. Ja, die haben doch die ganze Zeit die Finger in der Nase.
Oder sie haben das Ding an der Nase und auf einmal, du stehst an der Ampel mit deinem Kind und dann guckst du noch und sagst, Papa, ich hab hier einen Popel und dann hängt da, echt, da hängt da so eine alte, die alte Schwedenflagge oder so.
So ein Jojo auf dem Boden.
Unglaublich. Unglaublich. Das ist aus der kleinen Kindernase.
Und wenn man schnupfen ist und wenn du es nicht schaffst mit einem trockenen Taschentuch, weil du es schon selber mal benutzt hast und nur noch eine Ecke über hast, wo kein eigener Nasenschleim drauf, wenn du es nicht schaffst, den Popel beim ersten Mal abzuwischen und dann über die halbe Backe dann sich so zieht und dann, weil du ganz hektisch ein zweites Taschentuch findest, in der Zwischenzeit, der ist schon so leicht antrocknet und du dann ich habe keine Feuchttücher mit.
Oder wenn das... Jemand,
dann hängst du auf dem Spielplatz und willst die anderen, die scheiß Mütter nicht anquatschen, weil du dann in so ein fucking Gespräch verwickelt wirst oder so.
Oder wenn das Taschentuch durchsapscht, weil du schon dreimal es benutzt hast und dann kommt dieser Popel wieder durch das Taschentuch durch.
Genau.
Und du willst einfach... Und dann wickelst du...
Und du denkst, ist das jetzt schlimm, dass das Taschentuch, wenn ich das von der anderen Seite anfasse, ist das hygienisch okay, dass das ein bisschen feucht ist? Ist das eine Feuchtigkeit, die bereits gefiltert ist und antibakteriell? Oder ist es einfach wirklich nur purer Popel, den du da gerade in der Feuchtigkeit durchs Taschentuch spürst?
Naja, okay.
Komm. Aber es ist wirklich, muss man mal sagen. Und als Mann hat man das echt nicht leicht. Vor allem, wir sind ja beide engagierte Väter, kann man ruhig mal sagen. Ja. Wir hängen beide oft mit unseren Kindern ab und machen viele Sachen mit unseren Kindern. Und sind wirklich, versuchen es zumindest, so gut es geht, 50-50 hinzubekommen. Es ist nicht ganz so, also es schwankt zwischen 60-40 und 55-45.
Aber wir geben alles.
Wir geben alles so. Und diese Situation auf einem Spielplatz abzuhängen und der einzige Mann zu sein. Mhm. Und dann, weißt du, dann denkt man vor allem, und das geht dann nochmal, ja, er hat ja Zeit, weil er ist ja hier der Promi und so. Fickt euch, kein einziges bisschen liegt das daran. Die Zeit ist nicht Promi-mäßig, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe viel weniger Zeit als andere Leute, aber ich nehme mir dann einfach die Zeit. Und wahrscheinlich, weil man einfach dann das kann, weil die Leute einfach nicht ohne einen anfangen können zu arbeiten. Und man dann einfach, ich bin raus aus der Firma und die Firma dann den Griffel fallen lässt und sagt, ja, wenn er weg ist, dann können wir nichts mehr machen. Wahrscheinlich ist das Ding. Aber egal, ich habe einfach keinen Bock, mit Müttern zu sprechen auf Spielplätzen, wollte ich mal eben kurz sagen.
Wir müssen bitte Musik
quatsch
machen,
mich ja. nicht an. Ja. Hier sind Mothers...
Children of the Revolution von T-Rex.
Sehr gut. Und dann lässt du mir gleich über Mütter loben. Nochmal das neue Buch von Heinz Strunk, über Gebühr, was wirklich
und
fantastisch ist.
Die großen 5 No-Gos im Internet machen.
Denk Children
of the Revolution. Hallo, hier ist der Ansager von Jan Böhmermann, Olli Schulz. Hier ist Sanft und Sorgfältig.
Willst du mit mir in der Pärchensendung mitmachen?
Na klar.
Ich habe hier die neue Pärchensendung gesehen mit Anne Plasberg und Frank Gesthüsen in der ARD. Und ich habe überlegt, wen ich als Pärchenpartner mitnehmen möchte. Weil es privat bei uns beiden ja nicht mal, wir sind ja nicht so stabile Typen privat. Ja. Ob wir da eventuell uns als Pärchen anmelden können.
Ja, du bist meine letzte Chance, ganz ehrlich. Ansonsten denke ich wirklich, ich sterbe alleine im Augenblick des Todes, wird die Hand ins Leere greifen. Ne?
Ey, sag mal, wurdest du nicht mal zu Promi Wer wird Millionär eingeladen?
Ja, wurde ich. Habe ich dir geschickt.
Hat sich das nicht ergeben oder habt ihr es nicht gemacht oder was war
ich
denn
hab's
da?
Ich habe es nicht gemacht. Ich bin nicht hingegangen. Weißt du, warum
nicht?
Weil ich einfach glaube, dass ich einfach sehr dumm bin. Ich glaube einfach, dass ich mich da sehr blamiere. Ich glaube, ich weiß ein paar Sachen sehr gut, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die ich einfach nicht weiß, weil ich einfach nicht aufgepasst habe oder weil mir auch logisches Verständnis fehlt. So. Und dann dafür weiß ich andere Sachen sehr gut, zum Beispiel. Ne? Oder Ich weiß, wie ich selber
ich weiß,
bin,
dass ja. Ich weiß, dass die Anfrage kam, nachdem wir in der Sendung darüber gesprochen haben, dass einer von uns beiden garantiert zu Promi-Wemmeln eingeladen werden würde, nämlich du. Ja. Und ich auf jeden Fall nicht, weil ich mir das offensichtlich, weiß auch gar nicht warum, mit Günther Jauch verscherzt haben solle, angeblich.
Kann ich auch nicht verstehen.
Weil Günther Jauch, ich meine, dieser Mann hat doch bestimmt, der kennt doch, weiß ja, wie das Geschäft funktioniert. Netze sind hinter den Kulissen immer alle und jeder spielt halt seine Rolle, wenn die Kamera an ist.
Weißt du, wenn
und
diesen Gag, wegen dem Günther Jauch sich vielleicht ein bisschen aufgeregt, wenn das Harald Schmidt gemacht hätte, dann wäre es in Ordnung gewesen. Aber ihr seid ja nicht befreundet, weißt du? Ihr wart noch nie im gleichen Puff und so, deswegen vielleicht.
Meinst du das? Momentchen mal, da hören jetzt aber ganz viele Berliner Anwälte ganz genau hin. Hast du gerade...
Das war jetzt sinnbildlich gemeint, wie zum Beispiel zusammen essen gehen oder so. So redet man das doch zusammen.
Aber du hast jetzt nicht gesagt, dass Harald Schmidt und Günther Jauch mal in einem Puff zusammen waren.
Nein, aber wenn, wäre es auch nicht schlimm, oder?
Weil damit beschädigst du schon das Image von Günther Jauch, der ja nun als, ich sag mal, privat eben sehr stabiler Typ rüberkommt,
ja,
verheiratet.
Ja, vor allem, der hat mega gute Anwälte. Günther Jauch war in seinem Leben bestimmt noch nie im Puff. Kann ich mir nicht vorstellen.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich auch nicht.
Was soll der denn da auch?
Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, das gibt einfach Prominente, die haben keinen Dreck am Stecken.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Prominenter jemals im Puff war.
Nee.
Glaube ich nicht. Carlo von Tiedemann? Niemals.
Nee, never, glaube ich.
Niemals.
Und ja, aber jetzt drehst du es wieder an so eine ironische Nummer. Passt. Denk an das Beckstein-Urteil oder sowas. Selbst wenn man ironisch andeutet, dass irgendeine Sache wahr sein sollte, reicht das schon, um einen Brief vom Anwalt zu bekommen. Denk dran, Olli.
Ja.
Du bist hier in Teufels Küche.
Ich bin heute aber im Fieberwahn, Jan.
Ja, okay. Achso, Olli Schulz war im Rahmen einer Live-Sendung leider so krank, dass er nicht wusste, was er redete.
Genau. Jan, du musst heute ein bisschen die Sendung zusammenhalten. Worum geht's dir? Was kommt jetzt noch?
Ich wollte noch mal kurz über Mütter lästern. Und dass ich es sehr schwierig finde als Vater auf dem Spielplatz.
Wenn wir wieder über Mütter lästern, dann kriegen wir wieder, das ist wichtig.
Von wem wirst du denn dann Ärger bekommen? Von Vätern oder was? Die Väter, alle Männer, die zuhören, werden sagen, ja, recht so. Und alle Mütter werden denken, dass sie nicht gemeint sind. Ne?
Okay,
ist ja
welche
so.
Mütter sind heute dran, Jan? Welche Mütter hast du dir ausgedacht?
Es sind diese Mütter, die einen auf dem Spielplatz immer mit diesen Blicken quälen. Ja, da siehst du mal, wie schwer das ist. Das mache ich seit die Kinder auf der Welt sind, mache ich das jeden Tag. Und jetzt offensichtlich hast du mal von deiner Frau die Kinder aufgedrückt bekommen. Jetzt musst du das machen und du machst das dann so cool und so. Aber es ist nicht alles so einfach. Siehst du, guck mal, das Kind weint. Und ich lege immer so eine demonstrative Scheißegal-Haltung auf dem Spielplatz an den Tag. Ist mir auch scheißegal, wenn sie dich verprügeln. Nur wenn es mir ungerecht zugeht, dann greife ich ein. Also wenn ich das Gefühl habe, 2-1 oder sowas, dann sage ich, ey, komm mal her. So, und auch andere Kinder werden angeflaumt. So, aber wenn zum Beispiel ein Faustkampf losgetreten wird, wegen irgendeinem Förmchen oder sowas, Faustkampf wird einfach ausgetragen. Ganz einfach. Und wenn dann irgendeine Mutter anfängt, sich in den Mann-zu-Mann-Faustkampf oder auch Junge-zu-Mädchen-Faustkampf einzumischen, dann mische ich mich aber bei der Mutter ein. Ganz im Ernst. Die Hackordnung muss auf dem Spielplatz. Und ganz wichtig, es ist ein Kinderspielplatz. Liebe Eltern, die das jetzt hören, es sind Kinderspielplätze, keine Erwachsenenspielplätze. Ich möchte keine Erwachsenen auf Rutschen rumklettern sehen. Oder irgendwelche Eltern, die ihren Kindern vormachen, wie man auf Balken balanciert. Oder mal aus Gag sich da irgendwie draufsetzen und mit dem Kind eine Wippe
kennst
machen oder sowas.
Spinnetz, was es
ja.
gibt.
No, na gut, aber das reizt mich schon. Auf
ja, aber das ist für Kinder. Wenn meine Tochter da nicht hin kann, weil so ein dicker, alter Assi-Papa da oben steht und denkt, er will nochmal seine Jugend nachholen, das ist ein
Nein, nein, aber das, ich würde sagen, Kletterspinne ist eine Ausnahme. In Köln am Mediapark gibt es auch einen Spielplatz mit einer riesigen Kletterspinne.
Ja, okay, dann ist aber auch die Seilbahn eine Ausnahme, weil das finde ich wieder ganz gut.
Ja, okay. Ja, aber das hängt davon ab. Also wenn das eine richtig krasse Seilbahn ist, wie auf dem Abenteuerspielplatz in Zeven zum Beispiel, so eine mega Seilbahn, die irgendwie so über 500 Meter geht oder sowas, das ist okay, aber so eine kleine, die in so einem städtischen Wohnungsbaupark, wo man mit den Füßen auf den Boden kommt als Erwachsener, das zählt nicht. Okay. Aber so eine richtige Abenteuerseilbahn, wo man als Erwachsener schon Nervenkitzel hat, wenn man von richtig hoch abspringen muss und erst kurz vor Schluss und so richtig mit Karacho ans Ende reinknallt und dann fast Angst hat, dass dieser Puffer einen nicht hält, das Gewicht eines Erwachsenen nicht hält.
Oder man voll gegen den Holzbalken knallt.
Das ist okay. Ja. Genau, das ist okay. Und diese große Kletterspinne und am Mediapark in Köln gibt es auch eine Rutsche, die ist so groß und so gefährlich, wenn die ein bisschen nass ist und dann mit einer Stoffhose man drauf ist als Erwachsener, dann fällt man da raus und das ist auch okay. Also wenn man als Erwachsener einen echten Kick daraus bekommt, ist das erlaubt. Aber nicht auf einer Kletter, nicht irgendwie so, nicht mit dem Kind wippen zum Beispiel. Ja. Ganz wichtig, ich rufe auch auf dem Spielplatz, wenn Erwachsene sich auf Klettergerüste bewegen, ey, das ist ein Kinderspielplatz, kein Erwachsenenspielplatz, runter da, du Arschloch. Und auch genau so. Und auch ganz wichtig, man kann Kinder nicht davor schützen, dass sie Arschloch, Scheiße und Kacke lernen.
Ja.
Dass man, die müssen wissen, dass das Wort gibt und dass man das nicht sagt. Das ist die Kunst der Pädagogik. Und nicht zu sagen, wir sagen hier nicht Scheiße, das sind Wörter, wenn jemand das Wort sagt, dann tun wir das in das Schimpfwort-Sparschwein rein.
Ja, und man muss, das Schimpfwort-Sparschwein. Und man muss den Kindern auch erklären, dass für Erwachsene andere Regeln gelten und dass man als Erwachsener manchmal rot über die Ampel geht.
Haben wir alles schon besprochen. Nur mal kurz auf den Spielplatz mal eben. Und Mütter, ohne Scheiß, wenn ihr von euren fucking Windeln nicht irgendwann mal was abgebt. Väter sind, wir sind dafür geil. Weißt du, ich gehe dazu.
Wie von den Windeln nicht, das verstehe ich nicht.
Ich hasse es, wenn Mütter mit abgezählten Windeln in irgendwelchen komischen, die sie bei Davanda bestellt haben, in irgendwelchen komischen, von verzweifelten Hausfrauen genähten Wickelangelegenheiten, die man so zusammenfalten kann und dann mit so einem Blümchenmuster außen und mit Klettverschluss und so. Da ist dann alles drin, Feuchttücher, noch was, ein Pixiebuch zu lesen und noch zwei Windeln, aber die sind genau abgezählt. Und wenn mein Kleiner, der hat ja zweimal am Tag Stuhlgang und ich nehme, wenn er jetzt einmal mehr scheißt, dann habe ich keine Windel, dann muss ich zurück nach Hause.
Meinst du,
und wenn ihr zwei Windeln, ja, wenn ihr zwei Windeln mit habt und eine reicht und ohne Scheiß, und man muss, wenn man Pipi in der Windel hat, auch nicht unbedingt wechseln. Das kann man auch mal wirklich 5 Stunden drin lassen.
Austrocknen lassen wieder.
Ja, Urin in der Windel ist nicht so schlimm. Scheiße ist, Scheiße ist blöd. Ja. Aber Pipi ist nicht so schlimm. Da muss man nicht eine Windel wechseln. Wirklich nicht. Liegen ja auch nachts von 7 bis nächsten Morgen um 7 in ihrem eigenen Urin. Und das ist randvoll, das Ding am nächsten Morgen. Da geht ja auch nicht einer um 11 rein und wickelt das Kind nur, weil die Windel voll ist. Das sind die gleichen Windeln. Und wenn mir letztens passiert, ich hätte gerne eine Windel und ich habe genau gesehen, die Frau hat gerade ihr Kind gewickelt, es sind noch 2 Windeln drin. Sie hat gerade ihr Kind frisch gewickelt. Ich hatte keine Windeln mit. War aber für super. Ich hatte Chips mitgekauft, aber im Kiosk. Ja. Ich hatte Capri-Sonne. Und zwar die gute Cola-Zitrone.
Das ist der beste Cola-Geschmack, ne? Alles, was das Kind braucht.
Das ist auch so, um die Eltern zu ärgern. Die haben alle dann so irgendwie so Sickflaschen mit so Kindermustern drauf, wo dann so Milch drin ist und ich komme dann mit Chips und Capri-Sonne auf den Spielplatz. Und zwar, aber dafür bringe ich eine Art von Entspannung auf den Spielplatz. Und diese komische Berlin-Mitte-Stay-Stupid-Academy-Philosophie.
Gibt's die noch?
Übrigens, ja. Und die Tochter Faye Montana von Natalie Endstation Babystrich hatte jetzt einen mega Auftritt vor 2 Wochen bei Spiegel TV.
Werden
Welten verschmolzen. Spiegel TV sind ja quasi ganz enge Kollegen von uns. Wir arbeiten redaktionell eng zusammen, was nichts anderes heißt, als die hören auf uns und die machen das dann in der Sendung, was wir denen sagen.
Aber die haben letztes Jahr ein bisschen orientierungslos rumgedümpelt, deswegen sind sie auf alte Themen von uns.
Ja, verunsichert durch die Nazis. Die wissen nicht mehr genau, wo oben und unten ist. Das ist übrigens einer der Gründe, warum im Internet so viel rumgeschrien wird. Das geht gar nicht darum, dass die Leute auf irgendeine Seite gehen oder dass sie rechts werden alle, sondern es reicht völlig, die Leute zu verwirren. Dann ist das Ziel der Nazis schon erreicht. Deswegen weg mit Nazis aus Timelines. Einfach blocken. Und die regen sich so auf, Alter. Das ist so geil. Das ist wirklich.
Das Beste ist,
wir müssen kurz Musik machen. Wir müssen Musik machen. Schrei nach Liebe ist hier von den Ärzten. Einfach mal so, weil wir es können.
Ja. Radio 1. Sanft und sorgfältig. Mit Olli und Jan.
Sanft und sorgfältig. Am 28. heute Nacht die Oscar-Verleihung. Ich tippe auf The Big Short von Adam McKay.
Ja. Ich glaube, Leonardo DiCaprio kriegt einen Oscar für The Revenant.
Glaube ich auch.
Hast du den Film gesehen?
Darf ich nicht verraten, weil er ist ja noch nicht im Kino bei uns.
Wieso ist er noch nicht im Kino?
Ist er noch nicht im Kino? Oder ist er schon im Kino?
Also der ist auf alle Fälle schon.
Jetzt habe ich zumindest angedeutet, dass ich eventuell.
Ich
habe ihn im Rahmen einer Verleihervorführung gesehen. Die haben den im Internet, haben die den über eine Streaming-Plattform, haben die das den der Öffentlichkeit kurz zugänglich gemacht.
Ich habe von George Clooney einen Link bekommen. Der war nämlich hat gesagt, hier, check mal den Film von meinem Kumpel Leonardo. Und ich fand
Leandro de Cappuccino.
Ich fand ihn richtig gut, den Film.
Ja, okay.
Das war für mich der beste Film seit Der mit dem Wolf tanzt. Also so Wildnisfilm. Seit Kevin Costner da irgendwie mit den Indianern getanzt hat und sich ein Wolf getanzt hat. Ist das erste Mal, wie das mit so einem Wildnisfilm richtig so berührt hat. Da sind unglaubliche Szenen in dem Film. Also die Kameraarbeit, Wahnsinn. Wirklich das Beste, was ich so lange gesehen habe, hat mich total mitgerissen. Die Story ist ein bisschen cheesy, aber egal.
Die großen
5 No-Gos im Internet von den Internet-Experten Jan Böhmermann und Olli Schulz. Was
die
man im
großen
Internet,
5 Regeln fürs Internet, definiert von Böhmermann und Schulz.
Auf Platz 5 bei mir.
Ja.
Ein Blog eröffnen. Macht man nicht mehr. Wozu auch? Zeitverschwendung. Ein Blog im Internet. Hier so ein Blog, wo man so schreibt. Also so, weißt du, ich rede jetzt nicht von YouTube-Tutorial, sondern einfach so ein Blog. Das ist einfach.
Das ist die Regel, heißt keine Blogs eröffnen. Also du bist dagegen, Blogs zu eröffnen,
weil es auch Zeitverschwendung ist. Dann lieber zu Hause was Schönes irgendwie schreiben. Mal wieder einem Freund einen Brief schreiben. Also auf so einem Blog. Hallo, hier ist unser Blog jetzt vom letzten Mal Rock am Ring. Wir waren mit unseren Freunden Rock am Ring. Und hier haben wir jetzt so einen Blog, wo wir so Fotos posten und euch mal erzählen, wie es so war. Ja, da hat Campino gespielt mit den Toten Hosen am ersten Abend. Da haben wir uns ja extrem viel Jägermeister in den Kopf gejagt. Und der Thorsten ist dann noch über die Steffi rübergerutscht. Und das war alles ist echt ein wilder Abend. So, morgen kriegt ihr den zweiten Teil von unserem Blog. Und dann wirklich zu denken, dass das irgendwelche Leute lesen, das tut mir schrecklich leid, aber das muss aufhören. Das ist einfach, da kann man seine Zeit, die Lebenszeit ist begrenzt, da muss man andere Sachen machen. Ich glaube, da gibt es so viele traurige Blogs da draußen im Internet, die da verweisen und nie gelesen wurden. Hört auf damit einfach. Das ist so mein Internet.
Okay, ich würde das noch ergänzen um den Punkt Homepages. Also man braucht keine Homepage mehr. Ja. Niemand braucht mehr eine Homepage. Also keiner braucht mehr www.olischulz.de, eine Homepage, wo dann Neuigkeiten von Olli, sondern normalerweise ist da einfach ein Link zur Facebook-Seite, wo man alle Neuigkeiten immer postet. Scheiß doch drauf.
Muss ich mich mal drum kümmern. Sehr gut, Jan. Auf Platz 4.
Ich habe auch eine Homepage, aber da ist nur ein Link zu Facebook drauf. Ist egal. Und ein großes, ganz schreckliches Bild von mir, um den Leuten Angst zu machen. Ist schon mal so eine Idioten-Firewall. Mein Punkt 5 ist die großen 5 Internet-No-Gos. Habe ich gerade schon erzählt. Kein Lob vervielfältigen. Also wenn man irgendwo gelobt wird von einer Zeitung oder wenn jemand sagt, hey, du bist ein toller Typ, das retweetet man nicht. Das ist zwar, gerade liebe Künstler, die das jetzt hier hören, der Impuls zu sagen, Mensch, ist doch schmeichelhaft und so toll, dann sollen alle, man macht nichts anderes, als anderen Leuten mitzuteilen, wie eitel man ist. Und ich bin davor nicht gefeit, niemand ist davor gefeit, dass einem das mal rausrutscht, aber als Regel sollte gelten, Lob wird genauso ignoriert wie Kritik. Der alte Jennifer Lopez-Satz, never complain, never comment, ist eigentlich die goldene Regel. Und man bricht natürlich im Internet, da gehen die Emotionen mit einem durch. Das betrifft uns alle, besoffen bei Facebook, sage ich nur. Das kann jederzeit passieren, aber das sollte die Ausnahme bleiben. Also kein Lob retweeten, ist meine Regel Nummer 5.
Meine Regel Nummer 4 ist, nicht immer diese ganzen Albert Einstein-Zitate und so, die er meistens gar nicht selber gesagt hat, posten und dann denken, das hat er alles immer gesagt. Man kann doch ganz leicht so irgendeinen Satz zu jemandem so zuschustern. Zum Beispiel habe ich neulich gelesen, Albert Einstein hat mal gesagt, ja, die Menschheit würde viel schlauer sein, wenn es nicht so viele Arschlöcher gibt. Albert Einstein hat sicherlich nie gesagt, es gibt so viele Arschlöcher auf der Welt. Kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist so ganz oft so, dass so irgendwelche Zitate von angeblich hat auch Helmut Schmidt, Konrad Adenauer und noch 3-4 andere Politiker alle gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, weißt du? Dass dieses Hausieren gehen mit diesen großen, intelligenten Sprüchen, das ist durch. Das ist auch durch und oft ist das auch inzwischen so verfälscht schon und so oft ist es gar nicht mehr wahr und John Lennon hat auch nie diesen einen Spruch da gesagt, also da werden immer so Sachen zugeschustert, um große Emotionen oder sich da irgendwie so ein Leitbild zu das ist durch, bitte nicht mehr machen. Das
macht man nicht
sagt
mehr.
Sagt Internet-Experte Olli Schulz.
Genau. Auf Platz 4 ist bei mir, nicht jeder kann virale Internetvideos machen. Das ist auch wieder ein und zwar gar nicht, weil es an der Fähigkeit mangelt, sondern weil der Markt an, ich sag mal, kultigen Personality-Kombinationen, die vom, ich sag mal, von der Unterhaltungszuschauerschaft akzeptiert werden und wo das in der Lage ist, dass man eine kultige Idee hat. Also anders gesagt, wenn alle Leute jetzt anfangen, geile, freshe Internetvideos ins Internet zu stellen, ist das doch schön für den Wettbewerb. Ich sag mal, das Medium virales Internetvideo wird dadurch aber nicht gerade aufgewertet, indem jeder Vollidiot, wenn Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer reinkommen, direkt irgendwie eine mega Aktion planen oder sowas. Und ich frage mich sowieso, wie das ist dieser Trend bei lokalen Radiostationen. Liebe Grüße an Bremen 4, das Ding, das Ding sind ja raus. An unser Ding, sind auch raus. An UFM, an Enjoy, an Radio 1 und an Puls. Dass ARD-Radiostationen jetzt anfangen, so kleine Viralagenturen zu werden und mit jedem Star, der irgendwie auf Promotour ist, mit HP Baxter von Scooter ein lustiges Spielchen zu machen, im Glauben, dass das irgendwie um die Welt geht. Es geht halt allenfalls bis an die Landesgrenze von Niedersachsen und weiter halt auch nicht. So, kann halt nicht jeder Internetvideos machen, virale Internetvideos machen, und zwar nicht mangels Fähigkeit, sondern weil eben das Internet dann manchmal auch regionale Begrenzungen erfährt. Und wenn es viral geht, wie zum Beispiel hier dieses Sachsen, I Love Sachsen-Video von Energy Sachsen, dann ist es halt auch nicht so richtig geil. Hast du es gesehen? Sachsen, wo die schönsten Mädchen hier wachsen. Ja, okay. Das war meine Regel Nummer 4.
Regel Nummer 3 ist, ich würde immer erst Fotos von meinen Kindern auf Facebook veröffentlichen, wenn die Kinder das selber entscheiden können, ob sie es wollen oder nicht.
Also, okay.
Weißt du, einfach dieses, das ist aber so eine Sache, so, ich kenne viele Leute, die Privatfotos, ganz ehrlich, man kann das doch auch so einstellen, dass das nicht, also ich finde es immer befremdlich. Ich würde niemals irgendwelche Privatfotos von mir im Internet veröffentlichen. Ja. Und es ist eine alte Regel, haben wir auch schon oft drüber geredet. Einfach mal kurz und knackig, Privatfotos. Ist doch schön, wenn man auch ein paar Sachen für sich behält, auch, weißt du? Und nicht alle deiner 185.000 Facebook-Freunde sind wirklich Freunde, die sich darüber freuen. Die meisten klicken dann Like und so und gucken sich nicht mal an, wenn das ein Video wieder von deinen Kindern, wie sie da irgendwie am Strand in Spanien gekackt haben und dann eine Figur rausgeformt haben. Und das ist alles unwichtig, weißt du? Also auch mal was für sich behalten, ne?
Regel Nummer drei bei mir, die großen fünf Internetregeln, niemals Nacktfotos ins Internet stellen. Niemals Nacktfotos.
Das verstehe ich jetzt nicht.
Niemals Nacktfotos von sich machen und ins Internet stellen. Allein der Tatbestand des Nacktfotos Machens ist schon das Überschreiten einer Grenze. Wenn man die erstmal überschritten hat, dann ist es auch zum Überschreiten der nächsten Grenze, die dann irgendwann zu posten oder irgendjemandem zu schicken nachts. Das gilt auch alles für übrigens alle Frauen. Bitte niemals Geschlechtsteile obenrum oder man never ever in der noch so intensiven intimen Beziehung keine Nacktfotos, mit kleinen Ausnahmen vielleicht. Also mit kleinen Ausnahmen, manchmal ist es ganz nett. Also es gibt Ausnahmen, bestätigen auch hier natürlich die Regel und es macht manchmal Sinn, aber nach Möglichkeit, wenn das Verhältnis nicht so, aber dann schon. Weißt, was ich meine, Olli,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Ist interessant, dass du da jetzt nicht weiter drüber reden möchtest, ne? Merke ich, habe ich zu Protokoll genommen. Regel Nummer zwei.
Musik machen, oder?
Was? Oh, das ist aber jetzt gerade an dieser Stelle.
Wir machen 2 und 1 gleich nach der letzten Musik und dann verabschieden wir uns auch. Ich muss unbedingt ins Bett wieder. Was Sie nicht sehen können da draußen, Sie denken sich auch, der Schulz ist komisch. Ich sitze hier blass, schwitzend, Füße hoch, keiner beachtet mich von Enjoy und moderiere hier runter in Hamburg und will einfach nur noch wieder ins Bett. Ich muss zurück und dann muss ich auch noch nach Berlin. Das ist alles, ist kein guter Tag heute. So, jetzt erstmal. Mach mal weiter, Jan.
Olli?
Ja?
Achso, hier kommt jetzt ein Song von Lady Gaga für Olli zum Aufbauen.
Nee, ich will Spliff mit Carbonara.
Hier sind Spliff und Carbonara und alle anderen spielen Lady Gaga. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zum letzten Vlog. Heute ist wirklich ein harter Zierkampf.
Ich hab total Angst, weil du, kannst du mal kurz verifizieren, ob das überhaupt alles jemand aufgenommen hat, was wir jetzt hier die letzten zwei Stunden...
Das weiß ich nicht, aber hier leuchten rote Lampen, das muss, glaube ich...
Ja, das ist aber kein Zeichen. Das muss nichts heißen bei Enjoy. Das kann auch sein, dass einfach nur, das ist die Florian-David-Fitz-Lampe oder sowas. Weil der im Empfang ist, gehen die roten Lampen an.
Ja, aber wenn
dass
nicht,
die, dann, dass
wenn
die ganzen Mädels quasi sich ihrer Schlüpfer entledigen, weil jetzt gleich die schönen Jungs kommen.
Was machen die beiden denn gerade? Also ich meine...
Ich glaube Promo für irgendeinen Film. Aber
eine Komödie wieder vielleicht.
Ich glaube, die verfilmen den goldenen Handschuh von Heinz.
Ach so.
Mit Florian-David-Fitz als Fritz Honka.
So eine Rolle, wo Matthias Schweighöfer in so eine unmögliche Situation gerät, dann sich da irgendwie wieder rauskämpfen muss und alle denken so, das kann doch nicht wahr sein. Und am
romantische
Ende
Liebeskomödie.
Alle Frauen abgeschleppt und filmt, ist natürlich der Superpapa und hat sich auch noch mal dreimal als Frau verkleidet und hat auch noch 3 todkranke Freunde gerettet. Der neue Matthias Schweighöfer.
Und dann brennt es in der Wohnung, dann kommt die Polizei und die Feuerwehr und stellt fest, dass da Leichen eingemauert sind hinter den Trockenbauwänden. Genau. Das ist ein unerwarteter Twist für Matthias Schweighöfer. Blockbuster.
Natürlich. Also ich habe keine Ahnung. So, wir waren dabei die absoluten No-Gos im Internet. Platz 2 bei mir.
Ja, ich bin, glaube ich, dran, oder?
Nee,
du bist dran, Entschuldigung. Ja. Sorry, mea culpa, du fängst an.
Nicht denken, dass man immer alles, was man auf Facebook gepostet hat, immer drauf behalten muss. Ich bin zum Beispiel absolut der Meinung, wenn man was nicht mehr gut findet, kann man es einfach mal wieder löschen. Man kann auch mal was für 2 Stunden draufstellen. Sich nicht unterwerfen diesen Regeln des, oh, guck mal hier. Oder ich kenne auch so Leute, die mir sagen, poste mal zwischen 17 und 18 Uhr, da sind die meisten Leute wieder online oder so. Weißt du, so Zeitchecker und so, ne? Sich einfach da das nicht zu ernst nehmen. Und auch wirklich, wenn man so sieht, oh, das Foto habe ich gestern gepostet, ist scheiße, wieder löschen. Ist egal. Du musst auch ein bisschen noch das Gefühl haben, dass du entscheidest, was du mit dem Internet machst und nicht das Internet entscheidet, was es mit dir macht.
Guck mal, die großen 5 Internetregeln vermischen sich gerade mit dem Lob über Heinz Strunks neues Buch, weil ich sehe gerade in meiner Facebook-Timeline, hat Heinz Strunk vor 28 Minuten geschrieben, also vor 2 Tagen war ja der Erscheinungstag von Heinz Strunks Buch am Freitag und eine tolle Spiegel-Online-Besprechung ist erschienen und Heinz Strunk schreibt, Erscheinungstag. Spiegel Online gleich nochmal. Diesmal nicht mit Interview, sondern Besprechung. Auch schon wieder gut. Ja. Also da, Heinz Strunk retweetet Lob, aber Heinz kann man das auch nachsehen. Weil Heinz
ist aber auch jemand, der glaube ich auch nicht, der ist ja älter als wir beide auch und so. Heinz ist nicht mit Internet aufgewachsen. Das finde ich auch mal ganz süß. Bernd Begemann, der tolle Songwriter aus Hamburg, der macht nämlich Folgendes. Der postet was, kommentiert das noch da und da und liked es noch selber. Und ich finde das irgendwie süß.
Und zwar nicht ironisch. Aber
nicht ironisch, nein. Der postet was, schreibt da unter noch was dazu. Hier, Leute, das müsst ihr euch, das finde ich echt super, was ich da eben oben geschrieben habe. Und ich finde das irgendwie sympathisch, wenn jemand einfach das auch so für sich so entschieden hat, das so zu machen. Und da gibt es natürlich die coolen Nerds, die denken, oh Gott, ist das peinlich oder so. Aber eigentlich sind das doch geile Leute, die halt sich nicht, ich meine, wie bieder musst du sein, wenn du dich darüber irgendwie im Internet definierst, dass du den Kodex des Internets kapiert hast. und so, ne?
Jetzt kommen wir noch mal zum, ganz kurz zu meinem Platz 2, es passt nämlich dazu. Niemals kommentieren und vor allen Dingen auf gar keinen Fall kommentieren unter Artikeln oder Zeitungsartikeln oder Besprechungen über einen selber. Das betrifft auch wieder mehr Künstler, ja, aber das ist, kann man auch anwenden oder runterbrechen auf normale soziale Medien. Wenn jemand eurer Freunde über euch was schreibt, bei Facebook zum Beispiel, lasst die über euch schreiben, wenn ihr irgendwie besoffen auf einer Party abgestürzt seid. Fangt nicht an, euch in das Gespräch darunter einzumischen. Wenn ihr irgendein Suff-Foto von euch posten, lasst das meinetwegen da stehen, aber gebt denen nicht die Genugtuung, dass ihr euch damit beschäftigt. Ganz wichtig, für mich immer eine große Quelle für viel Freude ist unter DWDL, ist ein Medienmagazin für Medienfuzzis, und die besprechen dann Fernsehsendungen zum Beispiel. Wenn sich über einen Verriss von einer Fernsehsendung der verrissene Moderator einmischt und sagt, dass doch dafür auch Gründe gegeben hat, dass das alles scheiße gewesen ist und sich dann anfängt mit den Leuten, die die Sendung scheiße fanden, zu schlagen, warum die Sendung denn eigentlich nicht ganz so scheiße war, da spricht nur wieder das Ego. Lasst das Ego nicht eure Hände. Also macht das Gegenteil von dem, was Til Schweiger machen würde bei Facebook eigentlich. Das kann man eigentlich genau so sagen. Das ist mein Platz 2.
Sehr gut. Mein Platz 1 habe ich schon wieder vergessen, weil mein Gehirn so voller...
Niemals mit krank im Internet sein. Mache ich meinen Platz 1, vielleicht fällt dir dann dein Platz 1 wieder ein. Ja. Die Regel... nicht niemanden zu blocken, weil man denkt, das ist ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit oder man sei dann Zensor. Das ist der allerletzte Bullshit. Ja. Ich hab das jetzt 6 Jahre lang durchgezogen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du das Gefühl hast, man muss diese ganzen Fraggles
blocken.
Auch mal so, das ist mein Smartphone.
Mach ich seit Anfang an, wenn jemand scheiße ist, schreibt oder doof ist, also blocken.
Und das ist in letzter Zeit so einfach, auch Leute zu erkennen, die scheiße sind, weil sich durch diese komische neue Nazi-Bewegung jetzt so eine merkwürdige Sprache eingeschlichen hat. Also wer quasi fängt zu sagen, Angela Merkel hetzt, ohne dass ich irgendwas, weder Angela Merkel gut finde, noch irgendwie irgendwas mit der am Laufen habe. Wer so ein Bullshit schreibt, ist in so einer Verschwörungstheoretiker bizarren Blase gefangen, wird einfach rausgeschmissen. Einfach so, okay, kannst ja denken, aber bitte nicht in meinem Wohnzimmer. Ich will dich auch nicht privat kennenlernen. Ich will dich vor allen Dingen und will auch nicht wissen, was du denkst, weil das ist genauso wie ein Typ, der sagt, dass Flugzeuge Chemikalien versprühen, damit das Wetter beeinflusst wird oder unsere Gedanken kontrolliert werden oder sowas. Es ist wirklich, und das Geile ist halt, dass Leute, die so ein Bullshit sagen, dann, ja, aber Momentchen mal, was, wenn ihr diejenigen seid, die auf eine Verschwörungstheorie reinfallen? Ha, 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 ha. Schon mal darüber nachgedacht.
Haltet eure Facebook- und Twitter-Accounts und so alles wenigstens sauber. Ruhig Leute löschen, blocken, ohne darüber sich zu rechtfertigen. Das Recht hat man. Wenn man jemanden scheiße findet im Leben, dann trifft man den ja auch nicht mehr wieder.
Also. Und ich hab immer gedacht, dass wenn man das macht, dass die Leute dann sagen, so, ja, guck, siehst du.
Oh, guck mal, der dünne Nerven, ne? Der Böhmermann knickt ein, der Böhmermann.
Aber das Geile ist, angenommen, diesen Moment gibt es überhaupt, aber das ist also ein total unemotionaler Moment zu blocken, also diesen Moment gibt es überhaupt nicht, dass es einmal auf die Nerven geht, sondern es ist sowas wie ein kleiner innerer, ach guck mal, ein Arschloch, und drückt dann einfach drauf und dann ist er weg. Und das Geile ist aber, was das Blocken mit den Leuten macht, die man geblockt hat. Die werden dann nämlich nicht entweder zurückhalten oder gehen dann irgendwo anders hin, sondern die werden geradezu obsessiv und werden richtig sauer. Das fuckt die total ab. Die wissen gar nicht, verstehen das überhaupt nicht, dass man...
Dann sagen die, ja, da siehst du mal, zu feige für einen Diskurs oder sowas. Ne?
Aber man muss nicht mit Leuten sprechen, die grundlegenden Regeln von menschlichem Zusammenleben in Frage stellen. Mit den Leuten muss man sich nicht, ich muss mich auch nicht mit Schimpansen unterhalten, nur weil wir irgendwie aus derselben Primatenfamilie kommen. Das muss man nicht machen. Ohne dass ich jetzt sagen möchte, dass Menschen Primaten sind, das wird ein schlechtes Beispiel. Siehst du doch, der Böhmermann, der vergleicht Menschen mit einem Affen, so, der soll doch weggehen, das ist doch unmenschlich, wie der hetzt gegen Leute, die nicht seiner Meinung. Es geht nicht um die Meinung, es geht um, ich sag mal, das Mindset, was dahinter steht. Dieser Haufen an Regeln, die man für sich selber akzeptiert, und wenn die erstmal eingerissen sind, dass man quasi denkt, es ist okay, Menschen nicht mehr als Menschen zu behandeln, dass man die eigene Menschlichkeit klein hält, aufgrund von irgendwelchen politischen Visionen, die man, wie, warum auch immer, im Kopf hat, weil man irgendwie selber beruflich nicht klarkommt und denkt, jetzt geht's politisch bergauf, ich bin irgendwie ein gescheiterter Personal Trainer und jetzt fange ich an als neuer rechter Agitator im Internet mit irgendwelchen Blogs oder Twitter-Accounts oder sowas. Das ist ja okay, das kann ja jeder machen.
Leute da unterwegs,
ne? Ja,
das, ja, aber, wir müssen Schluss machen. Wir müssen
nein, machen. Wir müssen noch, war das Nummer 1? Also blockt, wen ihr wollt, blocken wollt, ist scheißegal.
Ich möchte mich gerne, weil ich habe Schweißperlen auf der Stirn, das ist nicht das Klaus-Lage-Lied, sondern das
komm,
ist
lass mich die mal wegküssen, das ist für mich wie kleine Diamanten.
Küss dir mal weg, die Schweißperlen von der Stirn. Ich muss ins Bett. Mir geht's wirklich hundeelend und ich habe noch einige Verpflichtungen.
Musst du jetzt in dein scheiß Designerhotel wieder zurück?
Nee, ich habe umgebucht. Das ist das letzte gewesen. Ey, ihr seht mal auf der Utrechtstraße, da gibt's nur ein Designerhotel. Bitte gehen Sie da niemals rein.
Ach komm, kann man schon rein. Wenn Sie
ja,
auf
gehen Sie rein, wenn Sie meinen, dass Sie ein geiler neuer, so, aus, dann ist das Bett so quer im Raum, weißt du? So quer im Raum das Bett. So. Und da gibt's bestimmt irgendwelche Leute, die sagen, oh guck mal, das ist mal was anderes. Nein, ich will aber, dass das Bett an der Seite ist, damit man noch ein bisschen Platz hat, damit man seinen Koffer da aufbauen kann. Ich will ganz normal auf Klo gehen und die Tür abschließen. Ich will nicht durch so einen Vorhang nur getrennt werden. Wenn damit immer, das sind immer die Kloster, gehe ich dann in die Lobby, wenn ich groß machen muss, wenn ich Besuch habe, weißt du?
Ja.
Und ich habe ja sehr oft Besuch.
Wir müssen Schluss machen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm. Wir entschuldigen uns nochmal für alle
ich
Leute.
Ich entschuldige mich für alles.
Auf jeden Fall mega sorry. Und wir sehen uns
für meine ganze Karriere bei Ihnen da draußen.
Wir sehen uns nächste Woche live in Berlin und ich komme vorbei.
Wirklich?
Wenn du da bist. Ja, ich komme.
Schwimmer.
Ich erkläre auch nächste Woche genau, werde ich auch erzählen, warum ich nach Berlin reise. Es gibt eine Konfro mit Helena Fürst zu sprechen. Ich muss mich wieder bei jemandem entschuldigen.
Jan,
ich muss zu Kreuze kriechen. Der Gang nach Cabanossi.
Du hattest letzte Woche Geburtstag, ne?
Ja.
Ich war an deinem Geburtstag in Köln.
Ja und?
Na, für dich. Ich war da.
Aber warum hast du nicht Hallo gesagt?
Ja, du hast kein Video bekommen von mir? Ein kleines. Nee?
Ach doch, du hast mir auch eine. Ach so, ach, ja, haben so viel. Ich habe jetzt schon bei Facebook geantwortet.
Weißt,
ich
muss bei den Leuten. Du hast mega viele Leute, die dir gratuliert haben. Und dann da. Ich habe dir damals schon gratuliert, als du noch hier irgendwie die Gags von Otto Walkes irgendwie auf der Kleinkunstbühne gemacht hast.
Also pass auf, ich sehe es hier gerade rein. 1626. Der Grund, warum ich nicht geantwortet habe, ist wirklich ganz kein Spaß. Ja. Ich war an meinem Geburtstag ab 14 Uhr quasi sowas von fiebrig und nicht zu gebrauchen, dass ich einfach im Bett gelegen habe. Ich musste auch abends, war ja noch schön essen, wollte noch schön essen mit Natalia Wörner. weil wir uns eigentlich ganz interessant finden und so, aber das hat sich dann nicht ergeben, weil ich so krank war und im Bett gelegen habe und bin wirklich abends mit kaltem Schweiß eingeschlafen und war krank an meinem Geburtstag. Und aber auf alle Leute, ich antworte jetzt auf alle SMS, die ich bekommen habe, einschließlich auf deine. Vielen Dank, Olli. Ich habe dich gerne und wir sehen uns nächste Woche in Berlin live.
Ich wünsche dir alles Gute fürs neue Lebensjahr und Ihnen da draußen, also wünsche ich auch noch eine ganz schöne Woche und nächste Woche sind wir wieder in Topform. Ich gehe in die Sauna, ich mache mich wieder fit. Das ist heute wirklich, so macht das keinen Spaß.
Bleiben Sie aufrecht.
Und bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie sich selber treu, posten Sie viel auf Facebook, sagen Sie immer Ihre Meinung, gehen Sie in alle Foren, zu Spiegel, zu Amazon, überall, schreiben Sie immer mit, seien Sie dabei, bleiben Sie am Puls der Zeit. Wir halten uns da raus. Bis dann, bis nächste Woche.
Tschüss, tschüss. Bis bald. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.